Ich bin jetzt seit gut einer Woche wieder da. Deshalb ist das bei mir noch alles sehr frisch. Ich habe große Lust, das, was ich spüre, das, was ich mir in den letzten 3 Monaten angeeignet habe, an Charaktereigenschaften, die neu sind oder die ich ein bisschen spitzer gemacht habe, das mitzunehmen, genauso wie die vielen Ideen, die man irgendwie auf dieser Zeit oder in dieser Zeit bekommen hat, jetzt in die Phase, die jetzt kommt, nämlich ja, sich umgucken, was macht man, was ist das nächste Kapitel, wie sieht das aus, was ist der nächste Job, um den man sich jetzt bewerben wird.
Moin, mein Name ist Oliver Raths und willkommen bei Losmachen, dem Podcast, der dich dazu inspiriert, mehr rauszukommen, um ein aktiveres Leben zu führen. Hier spreche ich mit mutigen Menschen, die aus ihrem Hamsterrad ausgebrochen sind, um ihren Leidenschaften zu folgen und trotzdem oder gerade deswegen erfolgreich und selbstbestimmt in ihrem Leben stehen. Was ist das Besondere am Jakobsweg und was macht es mit einem, wenn man über mehrere Wochen hinweg keine Pläne und Verpflichtungen hat, außer von einem Schlafplatz zum nächsten entlang der wunderschönen spanischen Atlantikküste zu hiken? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Julian und Sandro. Die meisten von euch werden die beiden bereits kennen. Sie waren vor kurzem schon mal zu Gast in meinem Podcast, wobei wir damals über ihre Erwartungen und Vorbereitungen an ihre Auszeit gesprochen haben. In dieser Folge geht es nun also um ihre Erlebnisse auf der knapp 6-wöchigen Tour entlang des Jakobswegs. Es geht über tiefgreifende Gespräche mit mehr oder weniger fremden Menschen, wie es auf dem Weg aussieht, wie die Schlafplätze sind, ihren Herausforderungen und was die beiden von ihrem Camino für ihr zukünftiges Leben mitnehmen wollen. In einem Jahr wird es übrigens nochmal ein Gespräch mit den beiden geben, wobei ich dann mit ihnen darüber sprechen möchte, was von ihrem jetzigen Spirit übrig geblieben ist und wohin sie ihre Jakobsweg-Auszeit geführt hat. Doch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und inspirieren lassen.
Das könnte jetzt ein schönes Geräusch sein.
Oh. Sandro. Cheers. Prösterchen.
Schön, dass wir mal wieder zusammen sind.
Ja, schön, dass ihr euch nochmal getraut habt, hierher zu kommen. Ja. Wie war denn euer Eindruck von eurem eigenen Podcast letztes Mal?
Der war gut. Hat echt Spaß gemacht zu hören.
Aber es war sehr interessant zu hören, was man so gesagt hat vor der Reise, was man so erwartet hat und was dann wirklich sich bewahrheitet hat und was einfach Quatsch war, was wir vorher so erzählt haben, was einfach wir uns so gedacht haben, aber gar nicht so eingetroffen ist. Das war im Nachgang, im Rückblick sowas zu hören, war
aber ganz interessant. Wobei ich fand, dass die Quote von Sachen, die wir so vorhergesehen haben, die war doch erstaunlich hoch. Also mein Empfinden war zumindest, dass vieles von dem eingetreten ist, was wir so gesagt haben damals.
Was war denn der größte Quatsch, so direkt mal, wenn du das so erwähnt hast? Oder gibt es jetzt nicht die eine Sache?
Den größten Quatsch gibt es nicht. Ich glaube, Okay. Das ist dann das große Ganze, die Magie des Jakobsweg, die man dann irgendwann hat, man so eine Routine entwickelt auf dem Weg und weiß, wie das abläuft mit den Herbergen oder mit den Wegen, die man geht. Und das wussten wir ja alles vorher nicht. Wie viel Geld muss man überhaupt planen? Wie viel Geld braucht man überhaupt? Ja, eigentlich war es das große Ganze. Es gab jetzt nicht den das Beispiel. Quatsch,
okay.
Das
ja, ich dachte, weil du es so gesagt hast,
Ich habe das so salopp gesagt.
Aber die schönste Erkenntnis nach kurzer Zeit war tatsächlich, Olli, dass es gut war, dass du nicht gekommen bist.
Das war die beste Erkenntnis.
Nee, nach dem Gespräch war das so, boah, Olli, dann doch die ganze Zeit,
ja, nee, gar nicht, aber wir haben ja damals zu dritt auf die Karte geguckt und gesagt, ach hier, das Stück hinter Bilbao, ja. Richtung Santander, das müsste schön sein. Und in der Retrospektive muss man jetzt sagen, das war das mit Abstand hässlichste Stück des ganzen Weges. Mit den wenigsten schönen Waldpassagen und Küstenpassagen plus... Es hat sich auch einfach so eine gewisse Hektik, also gesunde Hektik eingeschlichen, weshalb wir auch mehrfach gesagt haben, es wäre schon irgendwie eine ganz komische Situation, wenn wir jetzt mit dir hier wären und dann geht man den Weg nochmal, um es nochmal irgendwie aus einer anderen Perspektive zu filmen oder so. Also da war eine gewisse Dynamik drin, die sich vielleicht gar nicht so gut hätte vereinbaren lassen mit dem Projekt, was wir eigentlich mal so geplant haben. Ja. Plus die Strecke war wirklich die unattraktivste auf dem ganzen Weg.
Und beschreibt das mal mit der Hektik oder was war dann jetzt anders, als ihr euch dann da vorgestellt habt? Oder wieso hätte das jetzt nicht reingepasst, wenn ich dabei gewesen wäre?
Weil du schon, du bist in einer Gruppe unterwegs. Relativ früh sind wir zumindest in eine Gruppe von 3, 4, nachher 5 Leuten unterwegs gewesen, also inklusive der beiden von uns. Und da hat sich so eine Dynamik entwickelt, dass man schon morgens los, dann zieht man bis mittags durch, dann macht man ein schönes Päuschen, dann geht man noch einen Nachmittag über. Dann ist aber auch echt ganz wichtig, sich schnell zu erholen, noch ein Bierchen mit den Leuten zu trinken und dann geht es am nächsten Tag direkt weiter. Und ich glaube, das hätte sich nicht richtig gut mit dem Filmprojekt vereinbaren lassen können. Weil dann hätten wir uns automatisch auch von dieser Gruppe trennen müssen, weil man einfach deutlich mehr Zeit wahrscheinlich gebraucht hätte. Und das war zu dem Zeitpunkt, zumindest ist das meine Empfindung, nicht der richtige Moment gewesen. Weil da sind wir gerade echt in einer tollen Company unterwegs gewesen. Wir haben tolle Gespräche geführt, haben ganz tolle Menschen kennengelernt. Und es wäre tatsächlich schade gewesen, das an dem Moment irgendwie künstlich unterbrechen zu müssen. Weil der Spirit und auch so, ja, die ganze Gruppendynamik, die Gedanken aus, die Diskussion, die man geführt hat, die waren eigentlich zu tief und zu wertvoll, als dass wir jetzt in dem Moment gesagt hätten, okay, sorry bis hierhin und jetzt kommt Olli und wir fangen jetzt an hier zu filmen und deshalb werden wir uns ein bisschen langsamer bewegen und von euch trennen. Das war irgendwie, hätte nicht so richtig reingepasst.
Okay. Und also dann habt ihr wirklich von Anfang an offensichtlich dann eine Gruppe gefunden, mit der seid ihr dann auch mehr oder weniger durchgehiked?
Also wir sind ja in Bordeaux angekommen, sind dann einen Tag später nach San Sebastian und waren 2 Tage in San Sebastian und sind dann losgelaufen und haben am ersten Tag jemanden getroffen. Also musst du dir das so vorstellen, dass man morgens losläuft, so zwischen 7 und 9. Julian eher um 7, ich eher um 9. Auf dem Weg trifft man natürlich immer wieder dieselben Leute. Sei es abends in der Herberge, weil man die meisten Leute gehen in die öffentlichen Herbergen, wo wir auch viel Zeit verbracht haben. Ja. Dann sieht man sich wieder und auf dem Weg trifft man sich auch mal wieder, sei es bei einer Pause oder sei es, wenn man ein bisschen schneller läuft. Ja. Und dadurch entsteht, mal sind es nur 5-6 Minuten, die man am Tag mit jemandem unterhält, aber wenn man den 10 Tage in Folge sieht, dann lernt man sich auch kennen und dann unterhält man sich mal eine halbe Stunde und dann mal 2 Stunden und dann verbringt man mal den ganzen Tag miteinander. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was Julian beschrieben hat mit Gruppendynamik. Unabhängig davon, dass da 2 Italiener dabei waren, noch ein Mädel aus Madrid, dann hinten raus nochmal ein paar Deutsche, wo sich dann auch schon eine Freundschaft entwickelt hat, würde ich sagen. Also das war dann nicht mehr so ein Camino-Quatsch, so ein Gespräch, sondern das war dann einfach sehr innig und sehr, ja, sehr, sehr tief.
Ja. Aber vielleicht nochmal, was eine wirklich schöne Geschichte ist, wie sich diese Gruppe gefunden hat. Kann man das nochmal ganz kurz erläutern? Wir sind in San Sebastian losgelaufen, nach ein paar echt schönen Tagen in San Sebastian, was wirklich eine grandiose Stadt ist, sind wir dann an einem Samstag losgelaufen, haben sehr überraschend schnell auch diese Großstadt hinter uns gelassen, waren dann im Hinterland von San Sebastian, was schon wirklich wunderschön ist. Und dann waren wir kurz davor, unsere erste Pause an dem Tag zu machen und da kam von hinten, sah man auf so einer langgezogenen Gerade, da kommt irgendjemand mit einem Stechschritt anmarschiert. Und es war ein Italiener, Stefano stellte sich nachher raus, hieß der, der hat uns dann überholt und der war wirklich wahnsinnig schnell. Also der war viel zu schnell. Und dann haben wir noch so ein bisschen darüber Scherze gemacht und dann sind wir aber mit ihm ins Gespräch gekommen, als er uns überholt hat. Und dann dieses typische, hey, wer bist du, wo kommst du her, wo gehst du heute Abend hin? Ja, und dann stellte sich heraus, dass der hat schon am ersten Tag weit über 30 Kilometer gemacht. Der ist also vor San Sebastian losgelaufen.
Wie viele Kilometer seid ihr im Schnitt so gelaufen am Tag?
25 waren es ziemlich genau im Schnitt.
Okay.
Genau, ja, mit Ausreißer nach oben und nach unten. Genau, und wir haben gerade am Anfang wirklich sehr, sehr wenige Kilometer gemacht. Also nicht mehr als 15 in den ersten 3-4 Tagen. Was super war, weil man richtig, richtig gut reingekommen ist. Das haben halt viele Leute nicht gemacht, unter anderem dieser Italiener. Naja, und dann hat er uns überholt und dann haben wir ihn aber 2 Stunden später schon wieder am Wegrand sitzen sehen. Hat sich irgendwie die Knie getaped, war schon leicht angeschossen. Genau, und mit dem sind wir dann tatsächlich auch an dem Abend in die erste gemeinsame Herberge gegangen. Mit dem sind wir die nächsten Tage weitergegangen. Der hat dann irgendwann Andrea, eine Spanierin aus Madrid, auf dem Weg getroffen, als Sandro und ich gerade vor waren. Ja, und dann waren wir schon zu viert und so ist dann irgendwie Tag für Tag mal jemand dazugekommen, bis wir dann irgendwann in dieser Fünferkonstellation waren, mit der wir, ja.
2 Wochen, würde ich sagen.
Genau. Und mit denen wir dann exklusive der Andrea aus Madrid den Weg auch zusammen abgeschlossen haben. Also, genau. So ist es dazu gekommen und das war schön, wenn wir von Tag 1 an irgendwie nette Leute getroffen haben.
Warum jetzt 2 Wochen? Also das war dann, weil andere Leute dann früher den Weg abbrechen, oder warum ist die Gruppe dann aufgetrennt worden?
Du hast einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also das hat Julian und ich haben das ja auch gemerkt. Also wir sind ja die ersten 2, 2,5 Wochen zusammengelaufen, jeden Tag. Und waren sehr extrem motiviert am Anfang, muss man sagen. Auch wenn wir wenig Kilometer gemacht haben, wir sind aber sehr schnell auch gelaufen. Und mit der Zeit hat man dann aber, dadurch, dass man so eine Routine entwickelt während des Laufens, weiß man dann auch, wir sind ja im Mai gestartet, war eine super Zeit, die Herbergen waren nicht so voll. Wir mussten nicht unbedingt, viele von denen machen erst um 15 Uhr auf. Und die ersten Wochen waren wir immer um 15 Uhr da gewesen, sodass wir sicher ein Bett bekommen. Also muss man sich so vorstellen, man kommt da an. Schlange, die Tür geht auf, man fragt, ob die noch ein Bett frei haben, dann hast du deinen Stempelausweis oder deinen Stempel, deine Mappe sozusagen, kriegst deinen Stempel, zahlst deine Spende oder zahlst 8 bis 10 Euro, so roundabout, legst deinen Schlafsack aus, wäschst deine Sachen, nimmst eine Dusche, besorgst dir Abendbrot und bist nochmal am Strand. Also so waren eigentlich viele Wochen, viele Abende. Ja. Und irgendwann, dann gab es mal eine Zeit, wo Julian ein bisschen kränklich war, dann bin ich weitergelaufen. Dann gab es aber andere, die Pläne hatten. Also der große Vorteil, bin ich auch sehr froh drüber, dass wir keinen Rückflug hatten. Also wir mussten ja nicht in 6 Wochen sicher in Santiago sein, weil dann unser Rückflug ging, sondern wir hatten einfach Zeit. Wir konnten auch an Orten bleiben, kleinen Orten, Strände, wo es uns einfach gefallen hat, und konnten nochmal 1, 2 Tage da bleiben. Und das können andere Leute halt nicht machen, weil sie halt einen Rückflug haben oder nur 3 Wochen laufen. Und dementsprechend,
die meisten sogar, ne? muss man sagen. Ja. Die meisten hatten einen Rückflug gebucht.
Ja, und dann war es für uns natürlich sehr, die gehen dann natürlich weiter, weil die wissen, die müssen am Tag ihre 28 Kilometer so machen und wir halt nicht. Und dann läufst du halt eine Weile mal zusammen und irgendwann kommt halt der Punkt, wo man sich dann trennt. Und aber auch die Möglichkeit immer wieder besteht, sich hinten raus zu treffen. Also wir haben von dieser Fünfergruppe, von der Julian gerade gesprochen hat, haben wir hinten raus in Santiago, die letzten Tage haben wir die wieder getroffen, sind zusammen in Santiago eingelaufen, haben uns aber zwischendurch 3 Wochen gar nicht gesehen.
Aber ich dachte, die mussten schon einen Flug erwischen, dann waren die zu früh da, oder?
Nee, der eine war ein paar Tage vor uns in Santiago, ja. Hatte dann aber dort noch die Möglichkeit, ein paar Tage zu bleiben, und hat sich dann nochmal so die Gegend rund um Santiago de Compostela angesehen und hat uns dann irgendwann informiert, hey Jungs, ich muss übermorgen oder so, muss ich zum Flughafen, schafft ihr es bis dahin hierher? Und dann haben wir, muss man auch sagen, an den letzten Tagen nochmal die Beine in die Hand genommen und überdurchschnittlich viele Kilometer abgerissen pro Tag.
Aber weil ihr zwischendurch so entspannt unterwegs war, oder warum habt ihr da nochmal Gas gegeben?
Ja, um ihn nochmal zu erwischen.
Ach so, ach, speziell genau. Okay,
genau. Na, cool. Also weil wir waren da zu dritt zu der Zeit unterwegs, mit Stefano, den wir am Anfang getroffen haben, plus wir beide und noch weitere, die wir auf dem Weg dann getroffen haben, aber mal explizit die 3 aus der ursprünglichen Fünfergruppe. Und dann hat uns der 4. geschrieben, hey, ich habe jetzt noch 2 Tage hier, schafft ihr es hierher, das wäre doch schön. Und dann haben wir gesehen, dass wir das geschafft haben, und dann haben wir noch einen letzten schönen Abend in Santiago gemeinsam verbracht. Das war super. Genau.
Und das sind jetzt auch jetzt richtige Freunde geworden. Entsprechend, habt ihr jetzt noch weiter Kontakt? Oder war das jetzt dann für die Zeit so intensiv und cool? Und
ich glaube, das ist eine ganz eigene Freundschaft, die man da entwickelt. Also das ist, ich würde sie als Freunde bezeichnen, so ein paar Leute. Wir haben halt, werden unser Leben lang etwas haben, was uns verbindet. Das ist der Weg. Also den Weg gemeinsam zu gehen, die gleichen Probleme zu haben, sei es Blasen, sei es Wehwehchen irgendwo, sei es Abende zusammen verbringen in ganz kleinen Orten, wo es eine Spelunke gibt, wo man zusammen guten spanischen Wein trinkt und Abendbrot zusammen isst. Intensive, man hat von Anfang an, und das ist glaube ich der große Unterschied auch in der Art und Weise, wie man Menschen kennenlernt auf dem Weg, alle vereint dasselbe Ziel. Das ist das Ziel, Santiago zu erreichen oder das Kap Finisterre. Das ist so das, was alle verbindet als Community. Alle helfen sich. Ja. Hat man mal Probleme, jeder hilft jedem. Das ist so auch der Kodex auf dem Camino. Und man ist von der ersten Sekunde, vom ersten Gespräch ehrlich. Also von Anfang an, man sollte immer ehrlich sein. Ja, das wünsche ich mir auch, dass ich immer ehrlich bin, aber wir wissen ja nochmal, wie das. Man muss sich nicht verstellen, alle sehen eigentlich gleich aus, alle sind in Wanderklamotten, alle haben die Probleme mit den Schuhen, weil sie sich natürlich nicht richtig eingelaufen haben, so wie wir. Und dass man ist ganz, ganz tief verbunden irgendwie, von Anfang an. Und das macht es sehr, sehr besonders, das macht so diese Freundschaft. Und ich freue mich auch darauf, die Jungs und Mädels, die wir so kennengelernt haben, wiederzusehen.
Total. Würde ich genauso unterschreiben. Ist mehr als so eine Urlaubsfreundschaft gewesen, weil, also um da noch eine Sache hinzuzufügen, was ich toll fand, und das sagtest du auch mit diesem Ehrlichsein, dadurch, dass alle mit einem ähnlichen Gedanken an diese Sache rangehen, jeder will irgendwas für sich entdecken, ne, in sich selbst, sind alle super reflektiert dem Gesprächspartner gegenüber. Also man bekommt so ehrliches Feedback zu allen möglichen Sachen, wie man es selten oder ich selten bekommen habe, und dementsprechend...
Weil alle auch auf den Weg machen, um halt irgendwie so in sich zu gehen, genau. Und so, und manche Sachen Fragen zu beantworten und vielleicht auch so reflektiert zu werden oder einfach sich selbst zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich, was, wo will ich hin?
Ich glaube nicht, dass das die Grundintention ist von allen Leuten, die diesen Weg laufen. Ich denke eher, dass der Weg macht das mit dir. Also du kannst dich dem nicht verschließen. Du kannst jetzt nicht 600, 700 Kilometer für dich alleine sein. Du bist automatisch immer, weil du dich auch irgendwo unterhalten willst. Also ich hatte es zum Beispiel gerne so, dass ich, wenn wir morgens aufgestanden sind, haben wir uns meistens irgendwo einen Kaffee geholt. Und Julian ist dann eigentlich schon vorgelaufen. Und ich war morgens immer gerne mal so 2-3 Stunden für mich und habe einfach mal mir die Zeit genommen, so was Banales, über meine Träume mal nachzudenken. Also ich habe extrem viel geträumt, gerade die ersten 3 Wochen, und hatte dann mal wirklich Zeit, mich mit meinen Träumen zu beschäftigen. Wenn du im Baskenland in Wäldern bist, ganz alleine, machst viele Höhenmeter, 500, 600 Höhenmeter am Tag, und machst da deine 20, 25 Kilometer und hast einfach mal die Zeit, weil du hast keine Ablenkung. Und das passiert dir ja in meinem Alltag. Also du stehst halt auf und gehst halt zur Arbeit im Zweifel.
Was wir auch meinten, dass direkt das Handy im besten oder im schlimmsten Fall schaust du Instagram oder ist gleich wieder alles oder irgendwelche Nachrichten.
Genau, sowas gerne bei mir gewesen, dass ich morgens gerne ein paar Stunden für mich hatte, und dann haben wir Mittag wieder getroffen und sind dann die letzten 2 Stunden oder 3 Stunden des Tages zusammengelaufen. Und du kannst dich dem nicht verwehren, diese Gespräche zu führen. Du musst sie auch nicht führen, ne? Also wenn du da keine Lust drauf hast, dann kannst du jedem auch sagen, ey, ich will ja gerade für mich sein. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist kein Problem. Aber man ist irgendwie in einem Modus, man kommt da über die Tage, über die Wochen in so einen Flow hinein, dass, wenn man irgendwann auch verstanden hat, wie das Prinzip so funktioniert, wie kriege ich einen Schlafplatz, was sind so gute Routen, was sind schöne Orte, wie passt das mit der Zeit auch, und dann lernt man einfach sehr interessante Menschen kennen. Ich habe beispielsweise Julian war krank gewesen einen Tag und Fieber gehabt und ist in einer Herberge geblieben, und ich bin dann weitergelaufen und habe auf dem Weg jemanden kennengelernt, einen Spanier, der hat von 1988 bis 91 in West-Berlin gelebt. Also hat die Wende komplett mitgemacht und hatte eine ostdeutsche Freundin, die er kennengelernt hat, 88 in Spanien. Und mit dem habe ich mich vielleicht 1,5 Stunden zusammen gelaufen. Und 1,5 Stunden hat er mir quasi berichtet, was war da los in West-Berlin zu der Zeit. Und das, ich habe den nie wieder gesehen danach. Und das ist so das Gespräch, was man dann führt. Das ist der Einstieg des Gesprächs. So, du kommst so her, okay, Deutschland, ich habe auch mal Deutschland gelebt.
Man ist direkt beim Thema. So.
Und man ist direkt beim Thema und ist halt direkt drin. Und dadurch, dass man auch läuft die ganze Zeit und eine schöne Natur um sich herum hat und sehr viel Ruhe genießt, ist das einfach ein sehr angenehmes Gesprächsklima, was man da führt. Also das fand ich sehr besonders.
Ja, und was halt super tief geht, das habe ich so empfunden. Das ist das, worauf ich vorhin aus wollte. Das ist, dass ich selten bis, glaube ich, noch nie so ehrliche Tiefe und auch manchmal Gespräche, die so ein bisschen wehtaten, weil man einfach, ja, weil sich jeder die Meinung geigt, aber in einer sehr positiven Art und Weise. Und man so viel über sich lernt und viele andere Blickwinkel mal einnehmen kann. Und das hat dieses Umfeld geschaffen.
Ja, man bekommt ein sehr ehrliches Feedback.
Ja.
Manchmal auch ein bisschen hart.
Genau. Zum Beispiel?
Ich hatte das die letzten Tage auf dem Weg nach Santiago, war es für mich sehr emotional. Wir haben jetzt insgesamt haben wir 5,5 Wochen gebraucht. 5,5 Wochen für 750 Kilometer ungefähr waren es gewesen, die wir gelaufen sind. Und die letzten Tage habe ich von so einem Jessica, die ist mit uns gelaufen, die letzten 10 Tage. Und ehrliches Feedback ist halt einfach, wenn dir jemand sagt, den du erst seit 5 bis 6 Tagen, 6, 7 Tage kennst und dir Feedback gibt zu deiner Persönlichkeit und das haargenau trifft. Also irgendwie hat sie ein Gespür dafür, und das hatte ich 1-2 Mal. Es ging bei mir ging's um Gefühle. Gefühle zuzulassen, Gefühle auch zu teilen. Und das ist ein Thema, was mich halt schon lange beschäftigt. Und das fand ich dann halt sehr beeindruckend, dass jemand, den ich erst 5 Tage kenne und der 5 Tage mich beobachtet oder mit mir Gespräche einfach führt, weil man ja auch den ganzen Tag, also man wacht morgens zusammen auf, man frühstückt zusammen, man läuft dann los, man ist dann auf dem Weg, man trifft sich immer mal wieder und man ist dann abends zusammen und das ist schonungslos ehrlich und das ist dann manchmal auch ein bisschen hart, aber in einer positiven Art und Weise.
Ja.
Also man nimmt da, ich habe da sehr viel mitgenommen.
Tito. Denkt man viele Tage noch im Nachhinein drüber nach, aber gibt einem einfach schöne Anstöße, Sachen zu verändern.
Ja, ich stelle es mir vor allem auch ganz schön vor, also ein Grund, warum ich gerne auf Festivals gehe oder so, dass man halt eben mit Freunden ein Wochenende wegfährt und gemeinsam eine Zeit verbringt, weil es ja immer so intensiv ist, weil es so schonungslos ist, weil man zusammen ins Bett geht, man steht zusammen auf, natürlich gehen wir zwischendurch, machen wir ein Party, aber ich finde so ein Punkt, warum auch so gerne an den Strand fahre unter anderem, ist, weil man halt einfach mal rausgerissen wird aus seinem Alltag und eben, wie ich es gesagt habe, so zusammen einschläft und zusammen aufwacht und dann sich am Frühstückstisch sieht, keiner ist geschminkt, keiner ist hat sich da jetzt irgendwie groß fertig gemacht, man erlebt auch den ganzen Tag hinweg, wie die Person ist. Wobei das ja trotzdem noch zum Wochenende oder Party und so weiter, das ja ablenkt und wenn man jetzt auf diesem Jakobsweg ist, ist wahrscheinlich nochmal, also da gibt es ja sonst keine Ablenkung, weil es gibt jetzt keine Entertainment drumherum, das ist wahrscheinlich einfach so der die Menschen um sich herum, also um dich herum, das ist das, mit dem du dich auseinandersetzt und mitbekommst.
Es gibt keine Oberflächlichkeiten. Es ist egal, was du für Klamotten trägst oder was du für ein Instagram-Profil hast und wie viele Follower oder irgendwie sowas. Das interessiert einfach auch keinen. Und das blendest du auch ganz schnell aus. Also, du hattest uns gefragt bei der ersten Folge, ob wir das irgendwie dokumentieren werden. Also ich habe, seitdem ich auf dem Camino war, bei Instagram nicht mehr reingeschaut und das ist jetzt, seitdem ich bin jetzt in Hamburg, seit 2 Wochen wieder und das, also ich denke, das Thema ist abgeschlossen, weil ich gemerkt habe, diese Reduktion aufs Wesentliche, auf deine Grundbedürfnisse, haben mich sehr befriedigt, haben mir sehr viel Ruhe gegeben und das versuche ich jetzt noch in meinen Alltag zu integrieren.
Und was schön ist, das Beispiel mit dem Festival ist ganz passend, jetzt stell dir das Festival noch vor mit Leuten, die du gar nicht kennst. Die dich als Person noch gar nicht kennen und die keine Voreinstellungen haben, also die keine Vorurteile haben, die noch nicht wissen, wie du dich eigentlich verhältst, sondern du triffst die dort in einem irren Umfeld. Ihr geht zusammen 30 Kilometer am Tag, ihr führt Gespräche und jemand gibt dir Feedback auf dich und auf deine Charaktereigenschaften, ohne deinen Background zu kennen. Und das ist was ganz Besonderes gewesen.
Also das ist dann auch, kann man schon sagen, ich glaube, das haben wir, als wir beim letzten Mal, beim ersten Mal drüber gesprochen haben, habt ihr jetzt diese Erlebnisse mit anderen Menschen, haben wir schon drüber gesprochen, aber glaube ich nicht so intensiv, also das ist jetzt, glaube ich, etwas, was ich raushöre, womit ihr vielleicht nicht gerechnet habt oder was krasser war, als ihr es euch vorgestellt habt. Ne? Ich glaube, es ging eher um Natur und dieses Hiken und jetzt bisher im Gespräch geht es ja vor allem darum, welche Menschen ihr kennengelernt habt und wie intensiv dieser Austausch war mit den anderen Leuten.
Mhm. Zu 100%.
Es ist das Gesamtpaket. Also ich habe jetzt nach meiner Rückkehr viele Leute gesprochen, die mich gefragt haben, was war denn der besondere Moment oder was war denn das Highlight oder gab es diesen Aha-Moment, den gab es nicht bei mir und ich weiß auch nicht, ob es den gibt. Das ist, für mich war es eine Entwicklung, die ich auf dem Camino genommen habe, die Kombination aus der körperlichen Herausforderung, weil darf man dann auch nicht unterschätzen. Also wir haben zwar am Anfang sind wir den 15. Kilometer gelaufen, so, aber wir sind dann auch schnell mal bei 25 und dann auch mal 30 und Anfang Mai, ab dem Mai, Mitte Mai wurde es dann auch wärmer einfach. Also abends, vom Anfang war es abends noch recht kühl, dann wurde es einfach wärmer, also anspruchsvoller. Wir hatten zu viel Gepäck bei. Also 11 Kilo, glaube ich, zum Anfang, als wir in Hamburg losgeflogen sind.
Jetzt doch. Ich dachte, ihr habt schon so super leicht gepackt gehabt.
Viel zu viel. Ja, aber E-Book hat auch nicht geklappt. Ich habe mir auch 2 Bücher noch mitgenommen und so auch.
Du hast auch noch Bücher?
Ja, ja.
Doch, kein Kindle.
Nee. Die körperliche Herausforderung. Dann hast du die wunderschöne Natur Nordspaniens, die ich komplett unterschätzt habe. Also du läufst wochenlang auf diesem Weg. Rechts von dir siehst du das Meer und links von dir siehst du Berge 600, 700 Meter hoch.
Schneebedeckt zum Teil
und grüne Wälder, ganz viele kleine Feldwege, die du langläufst. Hast auch sehr viel Zeit für dich, wo du einfach alleine in so Wälder bist und 3-4 Stunden einfach auch niemanden siehst und einfach nur diesen Weg folgst. Folgst halt diesen gelben Pfeilen. Das ist der Naturpart, würde ich ihn jetzt mal nennen. Und dann noch die Kombination aus den Menschen, die du triffst, die, was wir gerade gesagt haben, diese Ehrlichkeit, dieser positive Vibe, der da irgendwie so entsteht, weil man auch den ganzen Tag miteinander teilt. Und das sind so die 3 Sachen, die zusammengeschmissen in einen so einen Sack, ein Erlebnis, ein Gefühl mir gegeben haben, was ich so vorher noch nie hatte. Was mir eine ganz positive Grundstimmung gegeben hat, eine ganz viel Gelassenheit und Ruhe gegeben hat und mir die Möglichkeit gegeben hat, über Themen meines Lebens, sei es beruflicher Natur oder privat, mit einem gewissen Abstand auch sie zu betrachten und sie mal so ein bisschen zu durchleuchten. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also.
Zu was das geführt hat, möchte ich gleich nochmal im Detail kommen. Aber erstmal noch eine Frage. Du hattest vorhin darüber gesprochen, dass du geträumt hast sehr intensiv und dich damit auseinandergesetzt hast. Was bedeutet das jetzt genau? Also, ja, Julian, bei dir war das auch, kennst du das auch mit den Träumen? Und
Total.
Wie war das für dich? Also genau, was mich vor allem gerade interessiert hat, dieses, wenn man schon so träumt, das jetzt festzuhalten, also das ist ja das eine und überhaupt mal wieder bewusst zu werden. Ich finde, also ich merke das auch, wenn ich mal verreise, dass ich dann auch merke, ach krass, ich habe mal wieder geträumt und der nächste Tag wieder und wieder, dass man sich daran erinnern kann, das hat man irgendwie im Alltag hier häufig nicht. Und die nächste Frage wäre, also was macht man dann damit oder was habt ihr auf dem Weg damit gemacht?
Also was ich festgestellt habe, vielleicht um nochmal ganz einläuten, das einmal zu erläutern, das fing bei mir auch nach 3-4 Tagen an, nachdem sich so eine Grundentspanntheit eingestellt hat, eine Grunderschöpftheit auch abends, dass man morgens wach geworden ist und einfach sich zum einen daran erinnert hat, was man geträumt hat, weil man eben nicht dann wieder nach einer Stunde duschen, frühstücken in seinen Alltag rennt und eigentlich keine Gedanken mehr daran verschwenden kann. Also hat man mehr Zeit, darüber nachzudenken morgens, indem man losläuft und das Ganze einfach nochmal ein bisschen durch den Kopf sich gehen lassen kann. Und zum anderen habe ich festgestellt, dass ich nach 3-4 Tagen über Dinge geträumt habe oder von Dingen geträumt habe, die anscheinend ganz tief in mir rührten. Also das waren vor allen Dingen Sachen aus meiner Jugend, aus meiner Anfangszeit in Hamburg. Da war aber nichts dabei, so als aus den letzten Jahren. Also wirklich Sachen, die anscheinend irgendwo in mir rührten, die man immer wieder vielleicht auch nachts mal thematisiert hat, aber man konnte sich am nächsten Tag nicht damit beschäftigen. Also führt dieses Wandern dazu, dass man einfach Raum und Zeit hat, um sich damit auseinanderzusetzen, gedanklich. Und das dauert dann auch gerne mal ein paar Stunden. Und das ist schön, einfach mal sich auch den Grund zu fragen, wie komme ich denn eigentlich dazu, dass ich jetzt von meiner Jugendzeit träume. Und bei mir war es so, dass ich dann versucht habe, das soweit es geht auch schriftlich festzuhalten. Also ich habe relativ viel Tagebuch geführt, eigentlich, wenn es ging, täglich. Und da habe ich dann schon anfangs versucht, auch genau die Sachen mal festzuhalten, weil es irgendwie ganz besonders war. Habe ich seit Jahren nicht mehr so empfunden oder so erlebt. Und das war ganz schön. Und dann das einfach mal festzuhalten, nach ein paar Tagen das auch nochmal zu lesen, nochmal zu rekapitulieren, das war super. Und ich freue mich jetzt schon darauf, ein bisschen Zeit ins Land gehen zu lassen und das dann nochmal zu lesen und nochmal zu überlegen, ach cool, da war man irgendwie in einer Situation, wo man Sachen zulassen konnte, wo der Kopf Kapazität hatte, um sich mal mit Themen zu beschäftigen, die anscheinend lange in einem rühren und die Oberfläche in den letzten Jahren nicht gekratzt haben.
Beziehungsweise kann ich mir fast schon so vorstellen, also ich merke es immer, wenn ich so meine, was ich jetzt so häufig gemacht habe, nach Klittmeller hoch zum Kiten zu fahren, ich merke es immer, wenn ich hochfahre, dass ich, wenn ich ein Hörbuch hören will oder ja, meistens im besten Fall so ein Hörbuch oder auch Musik, dass ich einfach nichts mehr reinbekomme, weil ich schon so mit Input so voll bin, dass einfach nichts mehr geht. Und wenn ich zurückfahre, ist es häufig so, dass ich mich, keine Ahnung, einen Podcast oder ein Hörbuch komplett durchhören kann, weil dieser Speicher mal wieder, dieser Arbeitsspeicher mal wieder leer geräumt ist. Und so kann ich mir wahrscheinlich vorstellen, dass man einfach mal nicht die ganze Zeit neuen Input hat, was man alles verarbeiten muss jeden Tag, sondern einfach mal ein bisschen Ruhe hat, dass vielleicht mal auch ältere Sachen mal wieder hochkommen können und dass man sich einfach damit mal beschäftigt.
Genau. Und dann hast du diesen Input morgens früh, wenn du aufwachst und dich an die Träume erinnerst, gehst dann los und hast keine Einflüsse auf dich, außer jetzt den Hike an sich und die Natur, in der du dich befindest. Aber du hast dann auch diese Zeit für dich, du unterhältst dich nicht, du hörst keine Musik, es gibt keine Störgeräusche wie Straßen oder so, sondern du bist einfach mal stundenlang im Wald unterwegs und hast dann einen wunderbaren Raum, um dich mit genau dem mal auseinanderzusetzen, was du da eigentlich nachts verarbeitet hast. Und das war ganz toll. Schöne Erfahrung.
Ja, ja, cool. Das ist auch etwas, was, wo man, wenn ihr nicht so gerechnet hat, wahrscheinlich mit so alten Sachen aufarbeiten, im weitesten Sinne, aber
kann man ja auch gar nicht vorhersehen. Also das ist passiert und es ist witzigerweise bei uns beiden zu einer ähnlichen Zeit passiert, dass wir uns morgens unterhalten haben und sagen, Alter, ich habe schon wieder ein krasses Zeug geträumt und dann das einfach auch mal mitzunehmen und einfach mal auch passieren zu lassen und zu sagen, ja, dann beschäftige ich mich jetzt damit mal. Ja.
Ja. Und habt ihr euch damit jetzt dann weiter auseinandergesetzt bisher oder hattest du Sachen, ohne dass ihr jetzt im Detail darüber sprechen musst, aber hat sich das jetzt verändert oder ist einfach, hat sich einfach Sachen aufgelöst, dass man das nochmal irgendwie aufgearbeitet hat für sich und man kann es jetzt so mit abhaken oder ist es jetzt etwas, dass ihr jetzt zurückkommt und sagt, okay gut, hier die Person muss ich nochmal anhauen oder das muss ich vielleicht doch nochmal mit der Person besprechen oder so, dass er jetzt danach jetzt irgendeine Aktion ausgelöst wird oder ist es so, dass es einfach cool, jetzt habe ich das nochmal für mich aufbereitet?
Also beides. Also ich hatte, ich bin, nachdem ich, wir haben uns in Santiago getrennt, nachdem wir angekommen sind, waren nur noch 2 Tage und ich konnte halt nicht mehr, weil ich eine Sehnscheinentzündung hatte. Also ich hatte die schon mal in der Mitte der Reise und dann musste ich 5 Tage Pause machen und dann hatte ich sie am Ende der Reise nochmal auf dem anderen Fuß, also am Schienbein. Und ich bin daraufhin nach Bilbao, Madrid, war noch ein bisschen im Norden alleine und habe sehr viele Telefonate geführt mit Menschen, mit denen ich lange nicht mehr telefoniert habe, sei es mein Großvater, mit dem ich nie länger als 10 Minuten Gespräch geführt habe am Telefon und mit dem eine Dreiviertelstunde telefoniert habe. Und dann waren es nicht, dass das Wetter hier schön ist und wie ist das Wetter in Deutschland und was gab es gestern zu essen, sondern das war sehr tief, sehr ehrlich von Anfang an. Ich hatte auch keine Lust darauf, mich über das Wetter zu unterhalten. So, es gibt wichtigere Themen als oberflächlichen Banalitäten auszutauschen, nur um des Telefonats wegen oder nur des Gesprächs wegen. Nachdem ich in Madrid war, bin ich 4 Wochen durch Deutschland, habe Freunde besucht und habe ganz viele Leute mal wieder gesehen, die ich viel zu lange nicht gesehen habe und einfach von Anfang an, ich habe immer zu Jörg gesagt, wir sind auch gerade sehr gute Gesprächspartner, also weil wir einfach gerade ein bisschen irgendwie einen coolen Vibe gerade hatten. Ich glaube, den spüre ich immer noch so in mir.
Definitiv ist auch so, dass ich dich gesehen habe. Ich hatte schon direkt, die Ausstrahlung ist da noch.
Ja, ich will den auch mitnehmen. Ja. Das wird man nicht alles so übertragen können in seinen Alltag, aber so ein Tagebuch, ich habe mir mehr Notizen gemacht, kann schon so ein Reminder sein. Genau, um einfach die Gespräche zu führen. Was war der Anfang der Frage nochmal? Ich habe die Frage verloren.
Ja, die Träume, also welche Aktion so, daraus dann...
Abzuschließen. Ja. Also es ging mir so, ich hatte, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ich habe ganz lange, ich habe mit 20 Jahren, 19 oder 20 Jahren entschieden, Sportmanagement zu studieren und dann den Weg zu gehen, bis ich dann irgendwann in der Sportvermarktung gearbeitet habe und mir ganz lange, viele Jahre immer wieder durch den Kopf zermalt habe, ach, hätte ich doch mal mit 20 eine andere Entscheidung getroffen, dann wäre ich jetzt ganz...
letztes Mal darüber gesprochen.
Dann wäre ich jetzt ganz woanders. Ich hatte das, glaube ich, das letzte Mal das Beispiel mit der Forstwirtschaft gebracht und habe das so wirklich mich damit beschäftigt und habe auf dem Weg und auch durch Träume verstanden für mich, dass das abgeschlossen ist, dass es eine gute Zeit war. Das war zu dem Zeitpunkt mit Anfang 20, war das die richtige Entscheidung. Es war eine tolle Zeit. Ich will es auch nicht missen, sonst wäre ich nie in Hamburg gewesen, sonst wäre ich hier nie angekommen, sonst würden wir hier nie sitzen. Das war alles gut so. Und jetzt ist vielleicht die Zeit für ein neues Kapitel und für einen neuen Lebensabschnitt. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar. Ich verspüre eine ganze tiefe Dankbarkeit, mit Julian zusammen diesen Weg gegangen zu sein. Aber irgendwie dann auch alleine diesen Weg gegangen zu sein. Also muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir jeden Tag nebeneinander gelaufen sind, sowas jetzt auch nicht. Und das verspüre ich so in mir. Also so eine Gelassenheit, eine Ruhe, eine Kraft und ein Verständnis dafür, okay, das ist in Ordnung, was ich mein jüngeres Ich mal beschlossen hat zu tun. Nur jetzt geht's halt weiter.
Man kann es ja auch nicht verändern am Ende. Aber trotzdem geht das sowas im Kopf oder lässt dann vielleicht auch nicht mehr los. Ja.
Das hat mich halt lange beschäftigt. So.
Ja.
Ja, das war, deswegen bin ich, alleine der Tatsache wegen bin ich sehr dankbar für den Weg, den wir da gegangen sind.
Ich glaube, das wäre tatsächlich auch ein Punkt, den du auch tatsächlich vorgenommen hast. Also irgendwie das darauf eine Antwort finden und die Antwort ist vielleicht einfach, lass es los und es ist gut so und sei dankbar dafür, für das, was du mitgenommen hast in den Jahren und du hast ja jetzt genug Zeit auch noch im Leben. Auch eine andere Wege zu gehen.
Das stimmt.
Ja.
Das ist grundsätzlich ein schönes Gefühl gewesen, auch wieder hier anzukommen und mit genau dieser Freiheit, die wir uns damals genommen haben. Ne? Also der Titel der Folge ist ja auch einfach mal kündigen und muss man jetzt auch so sagen, wir stehen halt immer noch da. Ne? Wir haben gekündigt, wir haben beide noch keinen neuen Job. Aber auch das habe ich hier die letzten 3 Monate gemerkt, dass das war zu 100% die richtige Entscheidung, weil auch ich bin mit einer Energie hier angekommen, die ich lange nicht in mir gespürt habe, mit einer Gelassenheit, die ich, glaube ich, so noch nie empfunden habe, die ich mir auch, glaube ich, ein Stück weit angeeignet habe in den letzten 3 Monaten, vor allen Dingen auf dem Jakobsweg, den wir gegangen sind, für das ich total dankbar bin, weil ich so eine Relaxedheit an mir selber so noch nicht beobachtet habe. Und mit der bin ich jetzt hier wieder zurückgekommen nach Deutschland letzte Woche. Und mit genau der Relaxedheit gehe ich jetzt dieses nächste Kapitel an, nämlich wie geht's danach jetzt eigentlich weiter. Und das ist total schön. Und das habe ich gelernt, dass das die 100% richtige Entscheidung war, zu sagen, okay, ohne angezogene Handbremse, ohne doppelten Boden hinten raus mit einem neuen Job, sondern wir machen das, um etwas über uns zu lernen und irgendwie neue Eindrücke zu gewinnen, neue Ideen zu bekommen, um auf der Basis dann das neue Kapitel sich zu definieren. Und das fühlt sich super an. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist eine unfassbar gute Entscheidung in meinem Leben gewesen. Ich glaube, die beste.
Ja. Das ist schön, dass du gerade gesagt hast, du bist jetzt so relaxter und entspannter. Wie wir auch schon auf dem Weg haben gesagt, ey Julian, es ist total interessant zu sehen, wie ich mir etwas von Julian Eigenschaften zunutze gemacht habe.
Ja.
Und Julian auch etwas von mir mitgenommen hat, weil man natürlich auch viel Zeit miteinander verbracht hat. So. Also wir hatten toi 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 wirklich keinen Moment, kann ich so sagen, ne? Keinen Moment.
Ja, so, doch, diese 5 Momente, also, wo ich dir die Kugel geholt
habe. Ich fand, es gab keinen Moment, wo ich das Gefühl hatte, wir müssen das jetzt hier beenden, zu zweit. So funktioniert das nicht.
Ja.
Das war, diese Ehrlichkeit, von der wir gerade gesprochen haben, war einfach gegeben, indem wir mal gesagt haben, ich hatte mal Lust darauf, ein paar Tage alleine zu laufen.
Ja.
Und dann wurdest du halt krank. So.
Ja. Dann hat sich das ergeben.
Und dann haben wir uns wieder getroffen nach mehreren Tagen. Und dann war ich verletzt und musste 80 Kilometer mit dem Zug fahren, weil ich halt überhaupt nicht mehr laufen konnte. Und dann hatte man, also jeder hatte auch seine Tage für sich.
Mhm.
So,
mhm.
Das hat sich automatisch so entwickelt. Und
das war wichtig. Das war super wichtig.
Ja. Das denke ich auch.
Ja.
Also 5,5 Wochen mit Julian hätte ich nicht durchgehalten.
Also, nee, so wirklich stressige Momente gab es nicht, aber man muss ja schon auch ehrlich sein und, also zu sich selber und sagen, also man hat nach den ersten 2 Wochen zumindest, ging es mir so schon auch so einen kleinen Lagerkoller, der hat sich eingestellt, ne? Weil die Rhythmen sind die gleichen, die Tagesabläufe sind die gleichen, irgendwann spricht man nicht mehr, also hat man
ist
auch...
Ist ja auch eine super intensive Zeit. Also man macht ja irgendwie nicht, dass man jetzt surfen geht oder so, man läuft halt die ganze Zeit und dann redet man ja meistens auch irgendwann... Kann man auch nicht mehr reden oder hat alles besprochen.
So. Genau, und es gibt halt auch einfach, es ist jetzt, also man geht eigentlich täglich aus seiner Komfortzone heraus. So, sei es die Unterkünfte abends, sei es die Sanitäranlagen, sei es das Essen, sei es der Weg selber, sei es die Höhenmeter. Ne? Also da gibt es jede Menge Herausforderungen, die man bewältigen muss, mit denen man klarkommen muss und wo man auch wirklich aus seiner Komfortzone herausgeht. Und das ständig zu teilen, ist super. Führt aber auch ganz automatisch dazu, dass man sich halt, weil man grundsätzlich auch mit sich selber und seiner Komfortzone beschäftigt ist, dass man schon auch sich aneinander reibt. Also und deshalb muss ich jetzt sagen, war das eine geile Zeit, anfangs zusammen unterwegs zu sein, das festzustellen, zu merken und dann aber auch sich gegenseitig ganz ehrlich zu sagen, hey, so geht ihr jetzt mal weiter, weil ich dann krank war, dann war das Blatt, hat sich gedreht, Sandro hatte sich verletzt. Also bin ich weitergelaufen, haben wir uns wieder getroffen und von da an sind wir dann die letzten 2 Wochen auch komplett gemeinsam gelaufen bis Santiago und das war dann wiederum, ich glaube, oder für mich die innigste Zeit, weil wir beide irgendwie Erfahrungen geteilt haben in den Wochen davor, aber auch Erfahrungen selber gemacht haben und das war beides super wichtig und hat dann dazu geführt, dass man, ja, dass diese letzte oder für mich der letzte Abschnitt irgendwie der schönste war, in dem, wie wir zusammengelaufen sind.
Mhm. Ja, habt ihr euch über was zu erzählen gehabt?
Wir hatten uns eigentlich immer was zu erzählen.
Ja.
So ist nicht. Also es ist nicht so, dass einem die Themen ausgehen. Es ist aber auch in Ordnung, man akzeptiert dann auch, dass man sich mal einfach mal einen Tag vielleicht nicht so viel unterhält. Das ist auch in Ordnung. So, ne? Da kommt jetzt nicht so eine Stimmung auf, dass wir mal irgendwas reden müssten.
Gab ja offensichtlich auch viele andere Leute mit auf dem Weg, mit denen man sich ja auch immer wieder mal ausgetauscht hat, was ja dann auch gut ist, dass man nicht immer nur zu zweit alleine ist.
Absolut. Ja.
Jetzt sind wir direkt hier schon richtig tief eingestiegen in die ultra emotionalen, mega gut. Ich würde jetzt aber trotzdem mal vielleicht ein bisschen aufzulockern, ein paar erleichtert. Ihr habt auch noch Bier, oder? Braucht ihr noch? Nee, ihr habt auch noch was. Sehr gut. Wie war denn der Weg als solches? Also Blasen an den Füßen, habt ihr gemeint, beide, dass die Schuhe nicht richtig eingelaufen waren? Oder?
Easy. war kein Problem.
Julian nichts?
Also ja, gab es.
Ja.
Aber wir waren schon sehr gut vorbereitet. Zumindest was, also die Schuhe waren nicht eingelaufen, aber wir haben uns an Ratschläge gehalten, anfangs kleine Etappen zu machen. Wir haben auf Ratschläge von anderen Pilgern gehört, uns zu tapen, die Füße einzugelen, all solche Sachen. Also ich für meinen Teil kann sagen, dass das mich positiv überrascht hat, an meinem eigenen Körper zu sehen, wie sich der A verändert, in eine gute Art und Weise, wie man fitter wird, aber auch ja, ohne große Ausfälle. Also genau, bei dir waren es die Sehnscheidenentzündungen. Ne? Die dann
aber da war das ein Unfall oder war das einfach über die dauerhafte Belastung?
Es war bei mir was die dauerhafte Belastung. Ja. Ich kann mich an das Stück erinnern, wir sind da in Cantabria sehr viel Straße gelaufen.
Ja.
Das war auch der Bundesstaat, wo ich sage, es war so in der Mitte, es war vor Santander.
Genau. Der Teil, wo du eigentlich hättest kommen wollen.
Genau. Ist schön die ganze Zeit.
Ja. Die Straße gelaufen. Ja. Das war erstaunlich viel Straße. Komisch. Und da bin ich sehr viel mit meinen Wanderschuhen gelaufen. Und im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte Sneakers noch bei. Die habe ich dann auch ab und zu mal gewechselt. Ich hätte nächstes Mal, würde ich Laufschuhe mitnehmen und Sneaker.
Mhm. Und keine Wanderschuhe.
Entschuldigung, Laufschuhe und Sneaker. Ach Quatsch, Laufschuhe und Wanderschuhe.
Ja, genau.
Und keine Sneaker.
Ja.
So, Sneaker war ganz nett, wenn man in der Stadt war, aber Laufschuhe sind einfach...
Du kannst auch Laufschuhe anziehen.
Ja, ja, genau.
Ja.
Und da habe ich mir irgendwie, zum Anfang haben wir noch gescherzt und dann ist ein Hämatom, irgendwie drückt so ein bisschen. Aber nach 5 Tagen war klar, es ist jetzt kein Hämatom, sondern es war eine Sehnscheidenentzündung. Dann bin ich halt
Scheiße.
3 Tage Ruhe gemacht und dann bin ich zur Physiotherapie nach Oviedo gefahren und habe da Akupunktur bekommen und Tape und Massage und nochmal 2 Tage ausgeruht.
Und einen Astronautenanzug hattest du an, ne?
Ja, einen Astronautenanzug hatte ich an, mit so Luftpolstern. Das war schon eine gute Behandlung. Und da haben wir uns dann in Gijón wieder getroffen. Und da, Julian war da ein bisschen surfen und ich habe da noch ein bisschen Ruhe gemacht. Und dann sind wir da wieder gestartet. Und die letzten 3 Tage, also 3, 4 Tage vor Santiago, habe ich gemerkt, dass sie jetzt von links nach rechts gewandert ist, weil ich halt ein bisschen meinen Laufstil natürlich verändert habe.
Ach,
weil ich den linken Fuß schützen wollte, weil ich da schon eine Sehnscheidenentzündung hatte. Naja, aber dann, mit viel Ibo zum Mittag mal ein Vino. Kann man sich auch 25 Kilometer durchschleppen, das geht dann auch.
Ja.
Aber nicht zu empfehlen.
Ja.
Und da hinten auch, also ich konnte auch nicht mehr weiterlaufen dann.
Zum Schluss, als du da angekommen bist. Ja.
Das war dann.
Dann hättest du mehr als Vino und Ibo gebraucht wahrscheinlich. Nee, war es aber durch. Ja. Ja.
Das war schade, weil wir eigentlich das traditionelle Ende dieses Weges ist ja nicht Santiago selber.
Ja.
Sondern das Ziel liegt nochmal 150 Kilometer weiter an der nordwestlichen Küste Spaniens, also quasi ein bisschen nördlich der portugiesischen Grenze. Und das wollten wir beide schon auch noch machen. Das sind dann nochmal so 3 Tage oder 3 Tagesmarsch. Und das ging dann leider nicht. Das habe ich dann alleine gemacht. Das war schade, weil da muss man sagen, hat Sandro leider echt einen schönen Teil noch verpasst. Aber ging nicht. Also, genau.
Aber deswegen dann auch die 5,5 Wochen, ne? Weil ursprünglich habt ihr immer von 2 Monaten mal geredet.
Ja, aber das ist diese Gruppendynamik, von der wir anfangs gesprochen haben.
Ja.
Also mit hier mal eine Woche bleiben und chillen, das ist nicht. Also
wir waren erstaunt, also wir waren schon gut, wir hatten ein gutes Tempo, muss man sagen. Wir haben gerne mal Pause gemacht, wir waren in Bilbao 2 Tage, wir waren in Santander nur 1 Tag, aber wir waren in Gijón 2 Tage. Wir hatten kleinere Orte gehabt, wo es einfach einen schönen Strand gab. Bevor wir dann beschlossen haben, hier bleiben wir jetzt einfach mal. 1, 2 Tage. Wir hatten aber ein gutes Tempo. Also es war schön zu merken, Julian hat es gerade schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Ich hatte den Eindruck, in den letzten Jahren im Büro, in meiner Arbeit, dass ich immer nach Hause komme und so ein bisschen Rückenschmerzen habe. Und dachte mir immer so, ey, du bist jetzt Mitte, Ende 20 und hast Rückenschmerzen. Was ist was mit deinem Körper, wo soll das hinführen? Und auf dem Weg habe ich dann gemerkt, oder haben wir beide gemerkt, der Körper funktioniert schon echt noch gut. Also der Altersdurchschnitt, würde ich sagen, ist schon so 40 plus.
Okay. Das reicht, ja.
Ja.
Also vielleicht auch so 50 plus.
Ja.
Okay. Dann entweder ganz jung, aber auch nicht so viele, so Anfang 20. Und so wir waren halt nicht, also in unserem Alter, so jetzt Ende 20, Anfang 30, waren
die wenigsten.
Waren jetzt nicht so viel. Und der Körper funktioniert aber. Also wenn du merkst, es geht bergauf, dann haben wir schon gutes Tempo. Die sind nicht wahnsinnig schnell gelaufen und hatten auch nicht das Ziel, Menschen zu überholen, dass sie jetzt kein Rennen. Aber wir waren einfach schneller als viele anderen. Wir brauchten weniger Pausen.
Mhm.
Und da haben wir uns einen guten Ruf erarbeitet auf dem Weg.
Ja.
Also der Italiener dann im Endeffekt davongelaufen oder ist der... Ja,
nee, der war das größte Wunder auf dem ganzen Camino. So angeschossen, wie der anfangs da über den Weg gehumpelt ist, so schnell war der am Ende. Also das war Wahnsinn. Der hat eine körperliche Transformation durchgemacht. Unfassbar. Also wirklich, der war am Ende der schnellste von uns allen.
Wir haben, wenn man so überlegt, was für Menschen wir getroffen haben, wir haben gleich die erste Nacht in der ersten Herberge, in der wir waren, französisches Pärchen getroffen. Die Frau war blind und die sind im Tandem gefahren. Und er hat halt alles organisiert. Ja. Und die sind in Frankreich schon losgefahren und die wollten auch nach Santiago. Fand ich großartig.
Oder auch alte Leute. Also ich habe eine Australierin kennengelernt in der Zeit, als ich mir eine Erkältung eingefangen habe. Die war Anfang 80 aus Australien. Und das war ihr, ich glaube, siebter Camino, den sie gelaufen ist.
Diese Kleine?
Ja. Ja. Die war über 80 und die war natürlich schneckenlangsam, aber die ist den ganzen Weg gelaufen. Die ist an die 1000 Kilometer gelaufen. Ich sagte, ich habe keine Eile.
Gut, ich finde es auch mal wieder beeindruckend, wie viele Leute am Marathon teilnehmen und das auch schaffen. Das ist ja auch krass. Aber nee, ja. Aber das spricht ja auch wieder dafür, was für Leute man da kennenlernt. Das wiederholt sich immer wieder sehr, sehr schön. Und die lernt man dann meistens eher beim Laufen kennen oder beim Gehen oder beziehungsweise dann abends, wenn man dann immer in diesen Herbergen dann zusammensitzt. Und wie sehen diese Herbergen auch übrigens aus? Das ist eine andere Frage.
Ganz unterschiedlich, ja, als Antwort für beide Fragen. Was ich oft erlebt habe, ist, dass man Leute tagsüber das erste Mal trifft. Dass man dann ein paar Kilometer zusammen läuft und miteinander spricht und so locker ins Gespräch kommt. Und dass man sich dann aber abends häufig in denselben Herbergen wieder trifft. Und dann läuft immer das gleiche Prozedere ab. Das hat Sandro vorhin jetzt schon mal kurz erläutert. Also ne, Rucksack auspacken, Bett beziehen, Wäsche waschen, duschen. So, das hatte man dann schon mal auf der Habenseite. Und dann sind eigentlich alle Pilger aus diesen Herbergen immer in die gleichen Bars, Restaurants, Kneipen gegangen. Und da wurde das dann oftmals.
Das waren dann doch schon immer Orte. Also es gab immer Bars und Restaurants. Ja. Und also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie so eine einsame Hütte irgendwie am Berg.
Das gab es auch, aber das war wirklich nicht die Regel.
Okay.
Also die Infrastruktur ist da wirklich top. Also sei es das kleinste Dorf, in dem wir waren, hatte auch irgendeine nette Bar, wo man was essen und was trinken konnte. Und dort ist man dann eigentlich mit den Leuten, die man tagsüber getroffen hat, wenn man die dort abends wieder getroffen hat, dann ist man mit denen ja richtig gut ins Gespräch gekommen. Und wenn es richtig gut lief oder man eine Beziehung zueinander hatte, hat man den nächsten Tag dann auch noch miteinander geteilt. Und das hing dann immer, also so tief es wurde, das hing immer davon ab, wie viele Tage man eigentlich miteinander ging oder wie viele Tage man dasselbe Ziel abends hatte. Ja. So, das vielleicht einmal auf Frage Nummer eins. Und wie diese Herbergen aussahen, das war auch komplett unterschiedlich. Das war tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland in Spanien. Anscheinend andere Fördergelder gibt oder andere Subventionen. Aber ich glaube, im Durchschnitt kann man sagen, hatte so eine Herberge den Charakter einer Jugendherberge, wie wir sie hier in Deutschland kennen, also sehr rustikal, einfach, etwas lieblos, mit ein, zwei großen Räumen oder Sälen für in der Regel so 30 bis 40 Leute, würde ich mal meinen.
Also man schläft in so einem großen Saal mit 30 bis 40 Leuten?
Genau, immer. Okay. Genau. Und dann hat man nämlich so diese Doppelbetten. Ja. Leider sind die Doppelbetten meist auch das einfachste Fabrikat, was es so gibt. Dementsprechend hast du oben auch eine gewisse Schwingung, wenn der oder diejenige unter dir sich bewegt. Aber ich glaube, das war so der Standard. Dann gab es geteilte Bäder. Die waren fast immer voll in Ordnung. Aber so die Hemmschwelle anfangs in diese 30 bis 40 Bettzimmer zu gehen, es riecht nach Wanderklamotten, nach Leuten, die 30 Kilometer gewandert sind. Es war nicht leise nachts. Da musste man sich erstmal drauf eingrooven. Aber das hat auch gut geklappt.
Aber dann ist es irgendwann egal oder ist es schon irgendwas, wenn man sich in der fünften Woche denkt, boah, endlich mal bald ein Hotelzimmer oder ein fünftiges Bett, oder ist man dann da schon so abgehärtet, dass man nicht mehr drüber nachdenkt?
Irgendwann war es gemütlich. Ich fand es irgendwann echt gemütlich.
Der Geruch außer.
Ich glaube, wir haben es aber auch ganz clever gemacht. Wir haben uns immer mal wieder, alle 10 Tage würde ich sagen, mal in irgendeinem Ort eine kleine Pension genommen, sind dann einen Tag geblieben.
Ah, okay. Und dann mal wieder so einfach mal Privatsphäre und.
Privatsphäre ist ein absolutes Luxusgut. Das ist mir da klar geworden. Also, dass man. Es gab halt keine Privatsphäre. Also ich habe von den schönen Wegen gesprochen, wo du 3-4 Stunden im Wald bist. Ja, da hast du Privatsphäre. Aber deine Privatsphäre auch mal auf, du liegst einfach nur im Bett und machst einfach mal gar nichts. Das gibt's halt nicht in den Herbergen. Da sind halt immer Menschen am Rumwuseln und morgens um 6 geht schon wieder los, weil irgendjemand früher losläuft, als wir es öfter getan haben. Und noch mal zum Konzept von den Herbergen. Um 22 Uhr schließen die meisten Herbergen. Mhm. Das heißt, da musst du halt auch um 22 Uhr da sein und ist dann halt auch um 22 Uhr ist dann halt auch Bettruhe, ist auch so ein Kodex, ist halt einfach Ruhe.
Ja.
Und ja, die, glaube ich, diese Pension, diese Doppelzimmer, die wir uns immer genommen haben, die waren sehr wertvoll für uns, fürs Gefühl einfach auch, für die Stimmung.
Ja. Ja. Privatsphäre ist sehr rar auf dem Weg. Was aber auch dazu führt, dass man das wahnsinnig zu schätzen weiß. Ne? Also dass dieses Gefühl oder diese Sehnsucht danach stellt sich sehr früh ein. Man arrangiert sich aber auch sehr gut damit, mit dem Gedanken, okay, das werde ich jetzt aber auch in den nächsten Wochen noch nicht haben. Dementsprechend hat sich bei mir dann auch irgendwann es hat sich wie so eine Gemütlichkeit eingestellt. Ne? Man ist immer mit denselben Leuten unterwegs, also mehr oder weniger. Trifft also abends auch immer wieder die Leute, teilt mit den gleichen Leuten Doppelbetten oder Hochbetten. Und dann hat jeder seinen Rhythmus. Bei mir war das immer Oropax rein, dann war schon mal Ruhe. Den E-Book-Reader raus, noch ein paar Seiten gelesen. Und dann war man aber auch um 21 Uhr oft schon fix und fertig im Bett und hat gepennt.
Ja.
Und,
aber das würde ich eigentlich auch, das kriege ich in meinem Alltag hier auch niemals hin. Ich habe mal einen Roadtrip gemacht durch USA, 3 Monate lang in so einem Van immer gepennt und sehr viele Nationalparks gewesen. Und wir sind dann auch immer an 21 Uhr, 22 Uhr eingeschlafen und halt morgens entsprechend eher früher aufgewacht von alleine. Aber das ist etwas, was ich hier in unserem normalen Alltag auch niemals hinbekomme. Also ich mache da natürlich auch meistens noch gerne was irgendwie abends, aber in Summe diesen normalen Rhythmus ist man irgendwie so weit.
Ja. Ich glaube, der Rhythmus auf dem Weg jetzt zum Beispiel bezieht sich auch sehr stark nach den Gezeiten. Wenn die Sonne geht auf, also du guckst erstmal, wann geht die Sonne auf und wann ist es extrem warm. Und das zwischen 12 und 14 Uhr ist es halt sehr warm. Also das heißt, da könntest du schon mal eine Pause einlegen. Das heißt, du willst natürlich am Vormittag so viel Zeit, so viele Kilometer wie möglich schon mal machen. Und man ist auch einfach durchgängig motiviert. Also es war jetzt nicht das Problem, um 7 Uhr aufzustehen.
Nicht?
Naja.
Also bei mir nicht. Ich wollte gerade fragen, am Anfang
hat es ja so ein paar Diskussionen.
Einmal so kurz.
Es wäre grundsätzlich kein Problem gewesen. Ich habe die Notwendigkeit nicht immer gesehen. So. Das hat sich auch ein bisschen akklimatisiert.
Ja.
Ich habe hinten raus angefangen, diesen Guide mal auch zu lesen und Julian hat hinten raus angefangen, auch mal, dass wir mal ein bisschen später loslaufen. Das ist das, was ich meinte. Wir haben uns gegenseitig auch befruchtet. Ja. Jeder hat von dem anderen was gelernt.
Ja. Aber wie war das denn dann? Bist du dann manchmal alleine losgelaufen, Julian, ja, morgens? Und dann sagen wir, deswegen hat er den Sehnschein in die Zündung bekommen, weil er so der herrennen musste morgens oder was?
Nee, aber das war schon so. Also oftmals ist man dann Kompromiss eingegangen, hat gesagt, okay, ich würde gerne um 7 los, okay, ich um 9.
Und das war seine Mittagspause gemacht.
Genau, treffen. Nee, also oftmals war es so, okay, dann gehen wir halt um 8 los, so, dann für uns beide fein. Manchmal war es aber auch so, dass ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt wach, weil hier alle um mich herum aufstehen. Sandro konnte erstaunlicherweise irgendwie immer noch weiter schlafen. da wir wussten, dass wir uns ja wiedersehen und das ist völlig fein, weil bin ich auch einfach losgelaufen. So, und dann hat man sich halt mittags irgendwo getroffen oder mal kurz über WhatsApp ausgetauscht, wo strebst du heute Abend an hinzukommen? Und dann hat man sich irgendwo auf dem Weg immer getroffen. Genau, also das lernt man schnell, dass man einzig und allein auf sich hören muss. So, und wenn man jetzt das Bedürfnis hat, ein bisschen später loszulaufen oder ein bisschen früher, dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann sollte man das genauso tun. Weil nur das dich auch wieder in diese Situation bringt, dass du mit dir über Sachen nachdenken kannst. Und ja, solltest du dir jetzt nicht groß nach anderen richten.
Ja.
Hast du noch ein Bier, Uli?
Ja, ach so, selbstverständlich. Kurze Bierpause. Mhm. Genau. Aber eigentlich sind wir schon sehr weit gekommen. Morgens loslaufen. Ja, ihr habt ja vorhin schon mal gemeint, dass es dann doch zu schwer wurde. Was habt ihr denn mitgenommen, was jetzt dann doch wieder unnötig war? Ich kann mich noch erinnern.
Pfefferspray.
Ja. Das hast du aber bis zum Schluss dann mitgeschleppt oder hast du es auch mitgenommen?
Ich habe es mitgenommen aus Anstand. Okay. Und nach einer Woche haben wir ein Paket. Also nach einer Woche sind wir in Bilbao angekommen. Und wir hatten uns das Credo auferlegt, dass wir diese eine Woche abwarten, gucken, was rühren wir an, was rühren wir aber auch nicht an. Denn das, oder uns war klar, das, was wir in der Woche nicht benutzen, das werden wir auch in den Wochen darauf nicht benötigen. Und dann haben wir zusammen nochmal knapp 3 Kilo zurückgeschickt. Genau, also aus Bilbao haben wir dann nochmal zur Post gegangen, haben alles rausgeschmissen, was wir nicht angerührt haben, unter anderem dieses Pfefferspray, und haben das im Paket gepackt und nach Hamburg zurückgeschickt. Genau, und das waren dann pro Nase nochmal ungefähr 1,6 Kilo. Und das ist echt.
Also was war dabei? Da war bei mir jetzt Gürtel, Taschenlampe, Socken, Boxershorts, T-Shirts, kurze Hose.
Karabiner,
also Impfausweis. Also alles, was auf jeden Fall Gewicht ist, was jetzt auch nicht viel, aber muss alles weg, weil es ist einfach, wir haben es in einer Woche nicht gebraucht. Bei Klamotten war das extrem so, was man da mitgenommen hat, so Socken. Du brauchst zwei Paar Wandersocken und noch ein drittes Paar, fertig. Boxershorts, drei Stück, fertig. Du hast ihn am Waschen. Also du hast jeden Tag in den Herbergen Möglichkeiten zu waschen.
Ich habe meine Brille weggeschickt.
Ich auch.
Ja.
Sonnenbrille?
Nee, die normale Brille.
Also normale Brille.
Okay. Seitdem habe ich ja nicht aufgehabt, ja.
Ach, abgefahren.
Ja, beide ohne Brille hier. Ja, also schon, das Leben ohne Brille ist schon sehr viel schöner. Nur unschärfer. Ja,
aber der Weg in 5 Meter Nähe war schon so schön, dass man nicht sieht. Okay, aber wollt ihr es auch erstmal nicht mehr tragen oder ist es vor allem wegen Lesen oder wann braucht ihr die Brille normalerweise?
Ich bin kurzsichtig. Das heißt, wäre schon in dem einen oder anderen Moment nicht schlecht gewesen, auch mal weit zu sehen. Aber das war irgendwie rein, raus, Brille. Man hat immer noch eine Sonnenbrille auf. Das war irgendwie. Und dann hatte noch das Brillenetui. Das sind nur ein paar hundert Gramm. Aber das darf man nicht unterschätzen. Also ich habe das Gefühl gehabt, nachdem wir in Bilbao losgelaufen sind und 1,5 Kilo weniger in meinem Rucksack waren, es war angenehmer.
Ja, das ist eine ganze Menge.
Genau, und es waren eigentlich immer, oder es waren ausschließlich so kleine Dinge, die sich dann aber echt zu 3 Kilo summiert haben. Sei es die Brille, sei es die Mütze, ein Gürtel, whatever, es hat sich zu 3 Kilo hochsummiert.
Ja, meine Wollmütze musste sich auch verabschieden.
Ja. Hast du euch deine Jeans behalten?
Ja.
Die hast du behalten. Ja. Weil dann hatte ich, braucht man die wirklich? Weil
nee, brauchst du nicht, aber...
die hast du trotzdem aber mitgeschleppt.
Ja, das war wirklich gut. Das war cool. Ich war der Einzige unter tausenden von Pilgern, die wir so kennengelernt haben, der abends adäquat mit der Jeans rumlaufen konnte und nicht immer noch mit seiner Wanderhose da rumstratzt.
Das brauchte Julian dann auch.
Ja, ja,
du hast keine Jeans dabei gehabt, Sandro, oder?
Doch.
Beide, die adäquat
ich hab meine sind. In Gijón nach Madrid geschickt.
Achso, okay.
Da habe ich dann beschlossen, jetzt macht es wirklich keinen Sinn mehr, weil wir. Aber es gab auf jeden Fall Momente, das muss ich sagen, wo eine Jeans sehr angebracht war, wo ich mich auch sehr wohlgefühlt habe mit einer Jeans. Aber wenn ich jetzt nochmal laufen würde, und das wird definitiv der Fall sein, also ich werde diesen, nicht den Weg, ich glaube, ich werde einen anderen laufen, aber ich werde nochmal, es ist auch eine Sucht. Und dieser Sucht will ich nachkommen. wie es gehört für eine Sucht. Und da werde ich das, man wird halt einfach, wir waren gut ausgerüstet, hast du recht, aber man kann das noch weiter optimieren. Ich würde einen kleineren Rucksack mitnehmen zum Beispiel, die Laufschuhe habe ich gerade vorhin schon gesagt. Also das ist auch schön, diese Erfahrung gesammelt zu haben, zu wissen, okay, was würde man nächstes Mal nicht mitnehmen oder was.
Aber hier ist doch ehrlich gesagt nicht viel.
Nee. Du würdest wieder nur Jeans mitnehmen?
Auf jeden Fall. Das war aber auch wirklich ein Luxusgut, muss ich sagen, aber ich habe es auch genossen. Also
aber ich finde es so, also mich hat es so gewundert, weil ich es schwer finde und nicht immer unbedingt notwendig,
ja. Weißt du, was warm genug ist? Zwei Bücher sind schwer.
Ja. Die hast du aber zum Schluss mitgeschleppt?
Ja. Nein. Weißt du, was leichter ist? Ein E-Book-Reader.
Warum wolltest du keinen E-Book-Reader nehmen, Sandro?
Ich mag ein Buch zu lesen und die Haptik zu haben, das Buch in der Hand zu haben. Und ja, es war
das spricht auch, ja auch nichts dagegen.
Und das war ja auch ein bisschen stolz bei mir. Also ich habe auch sonst keinen getroffen, der so ein Buch bei hatte. Die Geschichte der Menschheit, ich habe letztes Mal schon was empfohlen, eine kurze Geschichte der Menschheit habe ich gelesen.
Hast du es denn gelesen?
Ja.
Großartig, oder?
Du hast es auch gelesen?
Ich habe es auch gelesen. Tolles Buch. Nee, ich habe es gehört. Ist noch leichter.
Okay. Das ist nur ein Buch. Noch leichter. tolles Buch. Ja, ja. Aber ich habe es sehr, sehr genossen und hatte auch abends immer die Ruhe gefunden und mir die Zeit genommen, um zu lesen.
Ja.
Und dann habe ich noch gelesen Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann.
Ja.
So ein Klassiker. Aber es war schon.
Mit Humboldt
und Gauss. Genau, Humboldt und Gauss. Es sind halt ein paar hundert Gramm, die nicht notwendig sind.
Ja. Ich fand übrigens eine interessante Insight auch bei eine kurze Geschichte der Menschheit. Wie auch vorhin, was ihr gerade erwähnt habt, ist dieses Thema Privatsphäre, das es ja eigentlich überhaupt niemals gab und das eigentlich ein totales neues Produkt unserer heutigen Gesellschaft ist. Ich meine, dass ein Kind ein eigenes Schlafzimmer hat, in dem er Poster aufhängen kann oder in dem er selbst sein kann, das gab's früher in der Form eigentlich niemals. Und wahrscheinlich, also kommt man da auch gut wieder rein, aber es ist, ich fand an sich das interessant, dieser Insight, dass wie individualistisch wir heute unterwegs sind und uns selber irgendwie verwirklichen wollen und jeder für sich alleine. Wahrscheinlich ist das alleine auch schon eine gute Erfahrung auf so einem Jakobsweg, dass man da mal wieder das loslässt und eher in diesem in Gruppen unterwegs ist und auch gezwungen ist, in so einem großen Raum zu schlafen und auch mal nicht einfach immer so sein Zimmerchen zumachen kann und seine Wohnung und so isoliert ist.
Ja, und das mal zu übertragen, die Entwicklung des Buches geht ja daher Jäger und Sammler, dann haben die Menschen angefangen, in Communities zusammenzuleben, dann gab es eine industrielle Revolution etc. pp. Und die Menschen haben halt eigentlich immer in Gemeinschaften gelebt und brauchten auch die Gemeinschaft, um zu überleben. Und heute hat man ja das Gefühl, dass viele Leute als Individuum leben und da auch sehr gut mit leben. Und deswegen fand ich es so angenehm, diesen Weg zu gehen, weil man ein Individuum ist. Du musst halt laufen. Das läuft keiner für dich, den Weg. Du musst den schon gehen. Aber du bist ständig in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, die alle dasselbe Ziel verfolgen und sich gegenseitig unterstützen. Und das fand ich so, hat mich sehr begeistert, hat mich sehr bewegt und hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich habe das in den Alltag übertragen, den ich hatte die letzten Jahre. Da bin ich als Individuum unterwegs, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass in meinen Jobs wir und meine Kollegen alle an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, sondern jeder individuell schaut, wie er das Beste für sich herausziehen kann, sei es monetär oder sei es vom Status oder was auch immer. Naja, das war eine willkommene Abwechslung.
Wir haben ja letztes Mal eine Mini-Wette, ihr habt ja gesagt, wer schneller laufen wird. Wisst ihr noch mehr und hat sich das bewahrheitet?
Wir wissen, glaube ich, alle, was wir gesagt haben, aber
Sandro war am Anfang schneller. Ich glaube, ich war hinten raus schneller.
Ich war auch angeschlagen.
Das stimmt natürlich. Okay.
War ich am Anfang schneller, ja?
Ja.
Ich hätte jetzt keinen Unterschied festgestellt, ob er jetzt schneller war.
Also, das ist auch relativ, ne, beim Wandern.
Ja, wirklich. Also, so viele Meter nimmt man auch nicht mal
ab. Ja, manchmal ist es so, dass der eine eher ein bisschen Druck macht und manchmal ist der andere, der irgendwie schiebt. Und
das hat sich echt abgewechselt. Aber anfangs war es tatsächlich Sandro, der oft dann irgendwie vorgeprescht ist und wo man sich dann die Frage stellen musste, okay, will ich jetzt da mitgehen oder bleibe ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter hinten? Genau. Aber ich glaube, das hat sich alles am Ende auch sehr in der Waage gehalten. Nur Sandro war am Ende wirklich extrem langsam.
Also, das ist ganz schön. Vor seiner Verletzung oder erst?
Nee, währenddessen. Aber da war ich schon sehr langsam. Aber als ich die Erkältung bekommen habe und die Jungs das erste Mal verloren habe, hatte ich schon auch so einen inneren Ehrgeiz, gegen den ich mich irgendwie nicht wehren konnte, dass ich da jetzt möglichst schnell auch wieder aufschließe. Und dann haben wir uns nach, ich glaube, 2 oder 3 Tagen auch auf der Strecke wieder getroffen, ganz überraschend. Ich habe eigentlich erst später damit gerechnet. Und dann habe ich aber auch festgestellt, warum das so ist. Nämlich, weil Sandro wirklich wie ein angeschossenes Rehkitz da über die Straße gekrochen ist. Und da ging auch nicht mehr viel. Da haben wir noch mit viel Überredungskraft geschafft, noch in den nächsten Ort mit ihm zu gehen, der dann auch wirklich schön war. Ja. Po, ganz toller Ort, Nordspanien. Wunderschön. Und da haben wir dann auch erstmal 2 Tage gemeinsam relaxed. Ich habe meine Erkältung wirklich ausgeschwitzt. Sandro hat versucht, sein Bein in Ordnung zu bekommen. Aber da war es schon sehr langsam zu der Zeit.
Würdet ihr jetzt den gesamten Weg wieder gehen? Weil ihr auch vorhin meintet, es gibt schönere Abschnitte und hässlichere Abschnitte. Also nicht, dass ihr jetzt den gleichen Weg wieder gehen würdet, aber gehört das dann dazu, dass es auch zwischendurch einfach mal nicht so schöne Abschnitte gibt und halt viel Teer? Oder könnte man sagen, nee, da läuft man doch nochmal, also eher durchgehender schöner machen?
Also der Camino del Norte beginnt eigentlich in Irun. Und Irun ist, ich glaube, es sind so 60 Kilometer von San Sebastian entfernt zur französischen Grenze. Das sind dann summa summarum bis nach Santiago 820 Kilometer. Und dass auf 820 Kilometer nicht jede Strecke wunderschön ist, ist irgendwie, liegt in der Sache der Natur. Prozentual würde ich aber sagen, dass 80% der Wege, die wir gelaufen sind, schon total schön waren. Also es hatten alle irgendwie was. Ne? Du hast sicherlich Abschnitte dabei, da läufst du Straße, da ist es irgendwie, geht's auf und ab und dann läufst du neben Autobahnen und so. Das hatten wir auch dabei gehabt, aber das war ja im Vergleich zu den schönen Wegen, die wir gelaufen sind, zu den schönen Abschnitten, landschaftlich gesehen, hat sich das die Frage gehalten. Man hat aber im Laufe der Zeit natürlich auch Menschen getroffen, die schon mehrere Caminos gelaufen sind, unterschiedliche. Und man hätte zum Beispiel von Gijón auch nach Santiago laufen können und geht dann weg von der Küste. Der heißt dann der Primitivo, Camino Primitivo. Der ist dann aber, hat ein ganz anderes Höhenprofil. Also da machst du richtig viele Höhenmeter. Ist kälter, da du hast dich ein bisschen mehr mit beschäftigt.
Läufst durchs Gebirge.
Du läufst durchs spanische Gebirge. Ja. Den kann man aber zum Beispiel auch mal in 2 Wochen machen. Das heißt, du kannst auch mal, das ist ja auch für jeden, mal Urlaub nehmen, nach Gijón fliegen und dann 2 Wochen bis nach Santiago laufen. Da muss man ja nicht, also man muss nicht zwingend seinen Job dafür kündigen. Macht die Sache aber einfach schöner, weil du dann natürlich weißt, du hast jetzt nur 2 Wochen und wenn mal irgendwas sein sollte, dass man eine Pause machen muss, dann tut schon sehr weh.
Und was wir beide, glaube ich, auch gemerkt haben, ist, dass es auch wertvoll war, diese langweiligeren Etappen dabei zu haben. Wir haben uns selber ganz oft dabei ertappt, dass wir, als wir dann in Kantabrien, also das zweite Bundesland, durch das wir gelaufen sind, als wir das durchquert haben und wirklich viele Tage an der Straße entlang gelaufen sind, dass wir immer wieder gesagt haben, wow, wie schön war eigentlich das Baskenland. Und das hat sich so durchgezogen. Wir haben ganz oft gesagt, oh, es ist schön hier, aber im Baskenland war es wirklich außerordentlich schön. Und das so einordnen zu können, das funktioniert ja auch nur dann, wenn du mal die andere Seite der Medaille gesehen hast. Von daher, das waren blöde Tage, keine Frage, aber die gehörten genauso dazu und die haben sich zum Glück, so wie du auch gerade sagtest, echt auf ein Minimum reduziert. Also ich will mal behaupten, dass 80% der Strecke waren zum Teil wirklich atemberaubend schön. Mhm. Und vielleicht das nochmal an alle Zuhörer, das zeichnet auch den Camino del Norte tatsächlich aus. Und das ist das, was man von allen Pilgern, die dann schon mehrere Caminos gelaufen sind, die sagen, das ist der mit Abstand schönste Weg, landschaftlich gesehen. Einer der anspruchsvollsten, aber auch einer der schönsten. Und das haben wir genauso erlebt. Ja.
Und gab es jetzt etwas, was ihr anders machen würdet, rückblickend? Passend zu am Anfang, jetzt habe ich früher was anstudiert, nein, aber eigentlich finde ich es immer doof, so zurückzugucken und sagen, hätte, so, aber gab es jetzt irgendwas, was ihr, gut, weniger Gepäck von Anfang mitgenommen, das ist banal, von irgendwas, was doof gelaufen ist?
Ich bin sehr froh, und wir haben das beide so gesehen, dass wir hatten nicht die Erwartungshaltung, sondern wir hatten die Ausgangslage, unsere Ausgangslage war halt ergebnisoffen. Und dadurch, glaube ich, waren wir total empfänglich für alle Reize, die gekommen sind, sei es die Natur oder sei es die Menschen. Und deswegen wurden meine Erwartungen sowas von übertroffen, weil es gab nicht die Erwartungshaltung. Genau. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas anders machen würde, weil ich habe das Gefühl, wir haben das schon sehr, sehr gut gemacht.
Ja. Ich glaube, ich hätte vielmehr die Befürchtung, dass der Zauber, den das jetzt mit, also den der ausgelöst hat, oder der ganze Zauber dieses Caminos, den wir erlebt haben, dass der sich nicht nochmal so, also dass es nicht nochmal so sein würde. Weil wir hatten ja auch in dem letzten Gespräch, habe ich gesagt, ich freue mich jetzt einfach darauf, dass es losgeht, dass all das, was da passiert, dass das passiert. Weil wir hatten keine Ahnung, was passiert. Wir haben Ahnungen gehabt oder Vorahnungen. Aber das Ganze war eine magische Reise. Und ich hätte jetzt vielmehr die Befürchtung, dass sich das so nicht nochmal anfühlen wird, weil einfach die Rahmenbedingungen sind ja schon sehr außergewöhnlich. Wir haben keinen Job, das heißt, wir hatten ein Open End, das ist der erste Camino, den wir gemacht haben. Wir wussten nicht, was da auf uns zukommt. Das wäre ja jetzt bei einem zweiten Weg, den man gehen würde, definitiv anders. Und das wäre was, wo ich jetzt viel mehr eine Sorge vor hatte, ist aber auch ein Resultat dessen, dass ich sagen würde, nee, ich würde das zu 100%, und zwar wirklich fett unterstrichen, zu 100% genauso wieder angehen. Ja.
Ich würde Wanderstöcke mitnehmen beim nächsten Mal.
Alter.
Ja gut, bei der Verletzung hättest du wahrscheinlich dann bis zum Schluss dann mitlaufen können.
Ja, das dachte ich auch. Also es laufen halt extrem viele Leute mit Wanderstöcken.
Waren ja auch meistens Ältere, wie ich mitbekommen habe.
Nee, auch Jüngere hatten Wanderstöcke. Also ich glaube, Wanderstöcke machen wirklich Sinn. Sie sehen halt ein bisschen affig aus, aber...
Außerdem verbrennst du auch mehr Kalorien. Ich meine,
ist das so?
Dieses Nordic Walking ist doch, habe ich mal gehört, dass das, weil du die Arme noch so mitbewegst, dass du dann noch intensiver gehst.
Vielleicht hast du recht, weiß ich nicht. Ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Ich weiß, Julian steht der ganze Tag
skeptisch gegenüber. Ich fand die Reaktion von Julian auf jeden Fall gerade ganz schön, als er Nordic Walking, als er die Strecke
hättest du mal sehen müssen, als ich bei der Hälfte der Strecke mir eine Wanderhose gekauft habe, wie er da geguckt hat.
Eine Zip-Hose.
Nein. Doch. Nein, keine Zipper. Nein, keine Zipper. Keine Zipper.
Sondern eine Kletthose.
Wir haben uns 4 Wochen darüber lustig gemacht, dass Leute so Zipperhosen tragen. Also so Jack Wolfskin-mäßig da einmal reingelaufen sind bei Globetrotter und sich einfach das komplette Wanderequipment komplett überteuert gekauft haben. Und da gehört dann eine Zipperhose dazu.
Ja.
Jeder hatte eine Zipperhose. Außer uns beide.
Jeder hatte eine Zipperhose.
Dafür hattet ihr Jeans dabei.
Dafür waren wir auch die stylischsten Wanderer abends in der Herberge. Ja,
wir wurden Hipster-Pellegrinos gesehen.
Ja. Hipster-Pelliger.
Wurde dir genannt?
Ja.
Ja, eigentlich nannte man uns auch The Fucking Germans, weil wir hatten zu jeder Frage eine gute Antwort. Weil wir hatten halt echt...
Deswegen habe ich euch hier eingeladen.
Wir hatten halt echt, immer echt ganz gutes Equipment bei und dadurch, dass Julian diesen Reiseführer so gut studiert hat,
wir hatten halt zum Beispiel, du läufst halt sehr viel an der Küste, du siehst halt immer wieder das Meer und dieser Reiseführer, der ist wirklich sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Da gab es einmal eine Alternativroute, du läufst 10 Kilometer mehr, siehst das Meer aber nicht und läufst quasi durch Wälder und hast die Möglichkeit, Adler zu sehen. Und das haben wir dann halt gemacht und da ist einfach niemand langgelaufen, weil die Leute wollten halt, ne, vielleicht mussten sie wieder ihren Flug erreichen und konnten sich diese 10 Kilometer Schwenker nicht leisten oder waren nicht körperlich in der Lage, dann noch die 10 Kilometer mehr zu laufen. Und da sind wir da hoch und waren ganz alleine, keine Gastwirtschaft, nichts und haben dann irgendwann das Glück gehabt, dass der Wald sich so geöffnet hat und dann kam halt einfach Adler. Und dann haben wir da gestanden und haben
Adler beobachtet.
Krass. Waren ganz alleine gewesen. Und das war, sind wir dann zurückgekommen in den Herberge, trifft man die Leute wieder um, wie war euer Tag? Ja, und wir haben halt die Adler so gesehen, ganz alleine, sehr privat. Und es hat sich irgendwie so durch den Weg, wir wollen es nicht selber beweihräuchern, also wir haben sicherlich auch ein paar Sachen gemacht, die jetzt unnötig waren. Aber grundsätzlich waren wir irgendwie körperlich ganz fit und waren irgendwie gut ausgestattet. So.
Aber ich dachte eigentlich, hat der Julian doch gar nicht den früher so durch, ausführlich gelesen? Oder hast du den während der Strecke immer wieder
gelesen? Ja, genau. Also ich habe ihn ja bis zu Tag 1 gelesen und dann habe ich ihn ja weggelegt, als wir uns das erste Mal unterhalten haben. Und dann habe ich aber wirklich, so wie ich es mir auch vorgenommen habe, von Tag zu Tag
ach so, gelesen. Okay. Genau, also immer die Strecke davor, okay. Weil eigentlich war ja Sandro anfangs derjenige, der sich besser vorbereitet hatte.
Richtig,
zumindest. Wobei ihr trotzdem, weil ich fand es ganz interessant, weil ich mich auch mit irgendjemandem über den Podcast unterhalten habe, mit euch und auch im Verhältnis zu den anderen. Und da war schon so, dass ihr beide schon fast wie so Spießer dahergekommen seid, weil ihr auch so super organisiert und vorbereitet gewesen wärt. Aber es ist ja lustig, dass es...
Und das Feedback haben wir auf dem Camino wiederbekommen, ja. Aber es hat sich, ich glaube, das ist auch mit dieser Grundentspanntheit, die sich bei mir eingestellt hat, das hat sich so ein bisschen relativiert alles. Also...
Am Ende ist es ja dann auch nicht schlecht, wenn man dann auch so spezielle Spots sieht.
Ja.
Und so Reisen ist nun mal auch einfach verdammt viel Vorbereitung, auch wenn es nervt, aber
total.
Dann siehst du halt eben...
Ich wurde belächelt über meine Kenntnisse, über diesen jetzt bevorstehenden Weg, aber am Ende haben sich alle gefreut, dass ich gesagt habe, hier, können wir jetzt rechts abbiegen, dann haben wir eine schönere Route oder wir können gerade auslaufen wie alle anderen und sehen halt nicht den schönen Ort. Ja. Ja.
So, jetzt haben wir nochmal die Oberflächlichkeiten geklärt, jetzt können wir noch einmal eintauchen, was das da jetzt für euch bedeutet hat. Ihr seid jetzt erstmal zurückgekommen, seht nicht so aus wie der typische Deutsche, der sich abgearbeitet hat, sondern ihr habt auf jeden Fall so einen mega Grundvibe, den ihr ausstrahlt, der auch schon sofort aufgefallen ist, als ich euch gesehen habe und ihr habt ja schon gesagt, das wollt ihr jetzt möglichst lange aufrechterhalten, was ja auch total lobenswert ist und richtig ist. Es bröckelt natürlich peu à peu. Ihr habt aber gerade noch beide keinen Job. Und wie geht's denn jetzt weiter? Also was habt ihr denn jetzt mitgenommen konkret? Also was gab es neue Insights? Sandro, du warst ja letztes Mal, gehst du in die Forstwirtschaft oder studierst du was Neues oder bleibst in Hamburg? Genau, was sind denn, womit seid ihr jetzt zurückgekommen und wo steht ihr jetzt gerade und was hat denn der Camino jetzt so für euch gebracht? Ich glaube, ihr habt schon einiges dazu gesagt, aber jetzt wirklich so von dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt gerade seid, wie ihr euch gerade fühlt und wie wurde jetzt den Weg weitergehen?
Ich bin jetzt seit gut einer Woche wieder da. Deshalb ist das bei mir noch alles sehr frisch. Ich habe große Lust, das, was ich spüre, das, was ich mir in den letzten 3 Monaten angeeignet habe, an Charaktereigenschaften, die neu sind oder die ich ein bisschen spitzer gemacht habe, das mitzunehmen, genauso wie die vielen Ideen, die man irgendwie auf dieser Zeit oder in dieser Zeit bekommen hat, jetzt in die Phase, die jetzt kommt, nämlich ja, sich umgucken, was macht man, was ist das nächste Kapitel, wie sieht das aus, was ist der nächste Job, um den man sich jetzt bewerben wird. Und ich stehe gerade an genau dem Punkt, dass ich sage, okay, ich bin jetzt wieder angekommen, ich habe mich jetzt wieder auf Hamburg eingelassen. Es hat auch eine Weile gedauert, bis man sich an das Ganze hier wieder gewöhnt hat und fange jetzt an oder habe heute angefangen, einfach mal zu gucken, was gibt's da draußen, was irgendwie an Jobs jetzt mehr zu dem passt, was ich machen will. Also ich habe ein paar Sachen für mich gelernt oder festgestellt, und das ist unter anderem, dass ich gerne einen Job machen oder haben wollen würde, der nicht daraus besteht, von morgens bis abends ins Büro zu gehen, sondern ein bisschen mehr Abwechslung mit sich bringt, dass man vielleicht ein bisschen mehr draußen ist. Das sind alles so, oder das ist nur eine von vielen Einschlägen, die jetzt in den letzten Wochen oder Monaten bei mir aufgepoppt sind, die ich jetzt nutzen will, um mir das nächste Kapitel so zu definieren, dass ich damit auch eine längere Zeit klarkomme, ohne dann wieder einfach mal kündigen zu müssen, sondern das möchte ich jetzt alles mitnehmen und jetzt einen Job finden, der das irgendwie unterstützt und mich mehr ausfüllt. Genau, und da stehe ich jetzt gerade und gucke jetzt mal, was passiert. Aber gehe da mit dieser Grundentspanntheit ran, was sich gerade super gut anfühlt. Also A, diese Entspanntheit, und B, auch zu wissen, okay, ich habe auch noch genug Ressourcen, um jetzt eine gewisse Zeit über die Runden zu kommen, um jetzt auch keinen Schnellschuss tätigen zu müssen, sondern ich habe jetzt mir die Zeit noch eingeräumt, wirklich ausführlich zu suchen, viele Gespräche zu führen, mit alten Kontakten, aber auch mit neuen, um zu gucken, okay, was fühlt sich nicht nur nach 80% an, sondern was fühlt sich idealerweise nach 100% an. Genau.
Und das machst du jetzt rein daran fest, wie viel du draußen bist? Oder wie,
nee, gar nicht. Das, ich kann aber dir auch gar nicht sagen, woran ich das festmachen werde, sondern es ist eine Sache, die ich aus dem Bauch heraus entscheiden muss. Und ich habe in meinem Leben oder in meinem Berufsleben bisher eigentlich alle Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen, und die waren fast alle gut. Genauso war die Entscheidung aus dem Bauch heraus zu sagen, okay, ich kündige jetzt, weil ich mich einfach nicht mehr wohlfühle oder weil ich mich nicht mehr in der Lage fühle, das jetzt mit vollem Elan zu tun. Es war eine Bauchentscheidung, und die war wieder mal eine sehr gute. Und deshalb kann ich dir nicht sagen, woran ich das jetzt nachher ausmachen werde, aber ich bin mir vielerlei oder vielen Streams in mir bewusst, denen ich jetzt nachgehen möchte. Und wenn ich einen Job habe oder ein Gespräch führe mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber und das Gefühl habe, dass das ein besseres Matching ist als bisher, dann werde ich wieder zu dem Punkt kommen, hoffe ich jetzt mal, wo ich aus dem Bauch heraus sage, ja, das fühlt sich gut an. Und das fühlt sich diesmal wirklich auch langfristig gut an. Und ich glaube, dass ich mich selber dahingehend sehr aufgeladen habe. Also, dass ich jetzt einfach mit einer anderen Batterie rangehe, mit einem anderen Bewusstsein, um genau diesem Gefühl nachzugehen. Und da freue ich mich jetzt einfach drauf, in die verschiedensten Richtungen Gespräche zu führen, mich zu bewerben und das auf mich wirken zu lassen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da eine richtige Entscheidung treffen werde. Zumindest habe ich das in der Vergangenheit immer wieder getan und für mich das festgestellt. Und deshalb glaube ich jetzt genau mit dieser Aufladung, die ich in mir habe, mit dem Vibe, dass es eigentlich gut werden muss.
Also hast du dir eigentlich auch, haben wir jetzt gar nicht so viel darüber gesprochen, hast du mir davor erzählt, dass du jetzt nach dem Jakobsweg noch längere Zeit in Portugal unterwegs warst. In der Zeit hast du dich aber auch entsprechend gar nicht groß mit Job und weiter beschäftigt, sondern es ist wirklich jetzt eher, also da warst du die ganze Zeit frei und surfen und deinen Trip dann noch erleben und jetzt gerade, okay, jetzt bist langsam zurück, langsam wieder akklimatisieren, überhaupt einmal Ohren und Augen aufmachen, viel reden und jetzt eigentlich anfangen zu justieren und zu schauen, was es gibt. Also du hast eigentlich...
Genau, also ich habe zu der Zeit, bevor ich abgereist bin, bevor wir diesen Camino gemacht haben, habe ich ein paar Gespräche geführt, die waren auch irgendwie alle ganz, ganz gut. Dann hat man sich erstmal verabschiedet, die wussten, was Phase ist, was jetzt als nächstes bei mir ansteht. Und wir haben dann, während ich dann alleine in Portugal unterwegs war, auch miteinander geschrieben, aber ich habe dann allen, mit denen ich da gesprochen habe, sehr klar gemacht, ich möchte das jetzt erstmal für mich alleine hier zu Ende erleben. Und ich habe gerade kein Interesse daran, mich jetzt mit beruflichen Entscheidungen auseinanderzusetzen, sondern ich möchte erstmal diese Reise beenden. Ich möchte das jetzt voll auskosten und sobald ich wieder da bin, steht genau diese Entscheidung an und dann können wir gerne wieder miteinander reden. Und da stehe ich jetzt und das war super. Mhm. Also, ja.
Und gab es da jetzt irgendeine bestimmte Eigenschaft, die du für dich neu entdeckt hast an dir auf dem Weg oder irgendwie wirklich ein bestimmter Insight oder wo du gemerkt hast, so krass, wusste ich gar nicht, dass mir das so wichtig ist, außer was du jetzt gerade sagst mit dem Rausgehen?
Ja, also es gab nicht dieses Aha-Erlebnis.
Also das meine ich nicht, aber so generell so eine Eigenschaft, wo du merkst, ach Katz, das ist mir jetzt doch wichtiger, als ich es davor gedacht hätte.
Ja, mir ist viel wichtiger oder mir ist klar geworden, wie wichtig es mir ist, einen Job zu finden, der mich ausfüllt, wo ich einen gewissen Sinn drin sehe, wo ich hinterstehe, wo ich eine intrinsische Motivation für aufbringe und dass mir das viel wichtiger ist als Karriere, wenn man das jetzt mal so als Überbegriff nimmt. Also ich würde viel lieber jetzt in einer kleinen Firma anfangen zu arbeiten, die aber meine Interessen deutlich mehr verkörpert, als das jetzt, keine Ahnung, sowas wie eine Unternehmensberatung oder sowas sein könnte. Da bin ich sehr von abgerückt. Ich habe festgestellt, dass man mit sehr wenig sehr glücklich sein kann. Und dass, wenn man sich auf die wesentlichen Dinge fokussiert, dass man eigentlich die besten Momente hat, weil man einfach viele Sachen ganz anders spürt, wenn man mal aus dieser Komfortzone für eine Weile rausgeht. Und genau das möchte ich jetzt eigentlich in dieser Entscheidung mit einfließen lassen, nämlich das muss ein Job sein, der sich sehr gut anfühlt. Und wenn das damit verbunden ist, auf monetäre Sachen zu verzichten oder auf was auch immer, Karriereperspektiven zu verzichten, dann ist das, glaube ich, jetzt für mich völlig in Ordnung. Hm. Und das war es vorher nicht in der Form.
Hm. Ja. Ich habe vor kurzem auch ein Buch, das ich sehr spannend und sehr gut fand, so ein bisschen im Kontext, Be So Good They Can Ignore You. Der Autor fällt mir jetzt gar nicht ein. Und ist im Endeffekt ein Buch über Karriere und wie man einen Weg, einen Job findet, der einen glücklich macht und der aber ganz schön nochmal eine andere Perspektive aufmacht, weil seine These ist so, Follow Your Passion ist eine der bescheuertsten, schlechtesten Empfehlungen, die es gibt, weil nur deiner Passion nachzugehen, wenn du die meisten Menschen fragst, welche Hobbys haben sie, dann ist es, keine Ahnung, Serie gucken, vielleicht mal schwimmen gehen, laufen gehen und ein Buch lesen und daraus kannst du jetzt keine Karriere entwickeln. Der ist Studien nachgegangen, was bedeutet, glücklich im Job zu sein und was die Leute, die glücklich in ihrem Job sind, was sie haben. Und er kommt auf jeden Fall auf sehr interessante Ansätze. Im Endeffekt verfolgt er halt schon so, okay, so das richtige Gleichgewicht finden aus, dass du eine Eigenschaft dir entwickelst oder Skills aneignest, dass Leute gewillt sind, dafür Geld zu bezahlen. Ab dem Moment, wo Unternehmen dich buchen, weil du diese Skills hast, ist ja meist der Moment, wo du dann eben die ganze Zeit arbeitest, weil dann macht es auch Sinn, also dass du plötzlich auch viel Geld verdienst und dass du da ab dem Punkt dann auch schaffst, dass du genug Zeit für dich hast und dir deine Jobs aussuchst. Und es ist irgendwie sehr nüchterner, aber guter Blick darauf, so schaff dir Skills an, für die Leute bereit sind zu bezahlen, aber dann in dem Zeitpunkt verlier dich nicht im Arbeiten, sondern schaff dir dann die Räume oder mach den nächsten Schritt. Und kann ich so als Tipp geben, weil das nicht so ein träumerisches, ja, voll über Passion und alles wird super, weil man manchmal so ein Moment ist, also ich kenne es ja für mich auch selber, dass man trotzdem immer diese Perspektive beibehält, dieses Gleichgewicht zu finden zwischen den Passionen oder das, was glücklich macht, also das, was man, wo man Sinn sieht und aber auch, wo man halt auch Geld verdient, damit man sich dann auch diese Freiräume da schafft, das zu verfolgen. Sandro, also Insights, nächster Schritt.
Ich finde, Julian hat hier gerade ganz tolle Sachen gesagt, die ich so unterschreiben würde. Also ganz viele Sachen, die Julian gerade ausgesprochen hat, die ich ähnlich fühle, wenn ich sogar genauso fühle. Ich fühle auf jeden Fall, dass ich keine Forstwirtschaft studieren werde. Das war auch so eine Erkenntnis, einfach sich damit zu beschäftigen.
Ja.
Das ist nicht so dahin, da vorher war es dahin gesagt. Also letztes Mal gesprochen habe ich so dahin gesagt. Und dann ist mir klar geworden, das ist mein Hobby. Das ist meine Leidenschaft halt auch. So. Und diese Leidenschaft, das würde ich mein Leben lang als Leidenschaft verfolgen. Ich will es genießen, in den Wald zu gehen und mein Zeug da machen. Aber ich will das jetzt nicht wieder zu meinem Job machen oder studieren oder dann das zu meinem Beruflichen. Das ist mein Hobby. Und ich glaube, es ist wichtig, Hobbys zu haben, die als Hobbys dastehen, wo man sich mal ausprobieren darf auch, wo man auch mal Fehler machen darf, wo das einem auch zugestanden wird, wo man nicht perfekt sein muss. Und so, deswegen ist das Kapitel Forstwirtschaft wird, das ist mein Hobby. Und so sehe ich das jetzt auch. Und ähnlich wie Julian wird es bei mir genauso sein, dass ich jetzt mir die Zeit nehme und mit der Gelassenheit und mit der Ruhe, aber auch mit der Motivation, ich glaube, das hat Julian, spüren wir beide, ich verspüre eine unglaubliche Motivation, ich habe richtig Bock, was anzugehen. Ich bin motiviert, ich will Dinge anpacken, ich will was weiterentwickeln, ich will was mitgestalten. Und man kommt ja nicht drum herum, die Prozesse, wir werden mal gucken, was jetzt passiert. So, wir werden gucken, ob es Bewerbungsgespräche sind, ob es Möglichkeiten aus dem Freundeskreis, aus den Netzwerken, das kann ich jetzt nicht sagen. Das wird hoffentlich in der dritten Folge wird das aufgedröselt werden. Das ist jetzt auch noch viel zu früh, um so eine Wasserstandsmeldung zu geben. Das Gefühl sagt mir einfach gerade, das, was wir gelernt haben oder das, was ich mitgenommen habe von diesem Weg, will ich in mein berufliches Dasein mit integrieren. Und wie es danach aussieht, das kann ich jetzt auch nicht sagen.
Ja, ich denke, das ist auch an der Stelle wieder ein perfektes Ende für, jetzt lasse ich euch erstmal laufen und in einem Jahr sprechen wir wieder. Ich finde es mega, mega spannend und wie ich es gerade schon gesagt habe, ist ein ganz anderer Vibe mit euch jetzt zusammenzusitzen und davor war es halt klar, irgendwie so ein bisschen lost und gerade raus und einfach mal weg und ich glaube, was sehr schön ist, jetzt hier zu sein und einfach die ganze Energie zu haben und wie gesagt, so komplett den Raum in sich zu haben, einfach mal das aufzugreifen und offen zu sein und jetzt auch gerade nicht die nächste Deadline zu setzen, bis wann es unbedingt passieren muss, sondern wie auch eure Reise ja gestartet ist und dass ihr den Luxus da hattet oder das Gut hattet, dass ihr jetzt einfach mal entlanglaufen könnt und nicht davon abhängig sein, weil der nächste Flieger zurückgeht und so das jetzt auch so anzugehen und diesen Vibe beizubehalten und dann bin ich mir eigentlich auch sehr sicher, dass ihr da was Gutes finden werdet. Ich bin extrem gespannt, wo ihr steht, wenn wir in einem Jahr wieder sprechen werden.
Ja, ja. Das sind wir alle. Also, absolut. Und das meinte ich aber eingangs, als ich gesagt habe, als wir kurz vor der Reise waren, ich glaube, es war eine Woche, bevor es losging, waren wir so euphorisch und haben Dinge erzählt und waren richtig, richtig enthusiastisch. Und jetzt, glaube ich, sitzen wir hier ein Stück weit anders und gucken, wie war das mit einer gewissen Gelassenheit, mit einer Überlegtheit auch, mit einer Ruhe und mit Genießen auch diesen Moment, dass wir jetzt hier gerade in dem Bulli sitzen in der Hafen City, das ist einfach auch schön. So, das will ich auch einfach so mitnehmen, diese Erfahrung, diese Eindrücke, Momente richtig aufzusaugen und zu genießen. Und das nehme ich mit und freue mich auf die dritte Ausgabe von unserem Podcast. Bin gespannt.
Absolut. Und ich glaube, wir können jetzt nur noch mal schlussfolgernd allen raten, das zu machen. Weil egal mit welcher Intention, mit welchem Ziel, auch egal welche Strecke, also das muss man
den Jakobsweg vor allem.
Das muss man hier vielleicht nochmal ganz kurz festhalten, aber man muss nicht diese volle Distanz laufen. Ich empfehle nur jedem, wenn er mal 2-3 Wochen Urlaub hat im Jahr und das grundsätzlich das Konzept für sich interessant findet, dann kann man von Porto aus loslaufen durch Portugal, man kann diesen Primitivo laufen, man kann aber auch einfach Teile dieses Jakobswegs oder eines welchen Jakobswegs auch immer, kann man Teile laufen und ich würde mal behaupten, dass egal wie kurz die Strecke ist, es wird eine gute Zeit sein für jeden und es wird Dinge mit einem machen, die man nicht vorhersehen kann und das ist, glaube ich, jetzt in dem Gespräch auch rausgekommen, dass wir gewisse Annahmen hatten, aber dass wir auch eine gewisse, also dass wir auch darauf eingelassen haben und wir kommen hier beide an und sprechen mit dir und sind aufgeladen. Also ich fühle mich aufgeladen wie noch nie in meinem Leben zuvor. Mit Eindrücken, mit Emotionen, mit Erinnerungen, mit allem. Und von daher können wir, glaube ich, beide das nur jedem empfehlen, der ansatzweise Bock auf so einen Trip hat, macht das und schaut, was es für Strecken gibt. Es gibt unendlich viele. Schaut, wie viel Zeit ihr habt. Das ist knetemäßig kein Problem. Das ist also...
Was haben wir denn? Was haben wir denn im Schnitt am Tag?
Was habt ihr am Tag ausgegeben, beziehungsweise in Summe für die 5-6 Wochen?
Ja, in Summe könnte ich so nicht sagen, weil wir haben halt in Bilbao Pause gemacht, wir haben in größeren Städten halt immer Pause gemacht und waren dann in Hostels. Aber in der Summe kannst du am Tag, ich würde sagen, 25 Euro.
25 bis 30 Euro.
25 bis 30 Euro, ne? Kann man sagen. Es gibt ja die öffentlichen Herbergen.
Genau.
Da gibt es ja auch private Herbergen, die dann ein bisschen besser sind. Da zahlst du halt ein paar Euro mehr. Ja. Aber ich denke, für 25 bis 30 Euro am Tag, 30 Euro ist jetzt schon viel.
Und da kannst du schon Spaß haben. Also das muss man auch mal sagen. Wir haben nicht allzu doll drauf geachtet. Also wir hatten auch abends oft Spaß. Wir hatten viel Spaß mit anderen Leuten. Wir waren aus, wir haben gut gegessen. Also
man kann... Spanien ist ja teilweise erstaunlich, also beziehungsweise preis-leistungsmäßig stimmt extrem gut.
Richtig.
Ist ja gutes Essen.
Genau. Ja. Also von daher an alle, macht es. Es ist eine geile Erfahrung, egal wie lange diese Erfahrung andauert. Ich glaube, dass... Ja. Kann man
ich
nur
auf
jedem
jeden Fall auch Bock jetzt.
Ja. Von daher.
Nächstes Jahr, glaube ich, kann ich mir das vorstellen, wie ich das anrichten kann.
Ein Buen Camino.
Ein Buen Camino.
Buen Camino,
ja. Was ist das eigentlich? Das habt ihr vorhin schon. Buen Camino.
Ja, das ist der Gruß auf dem Weg. Also es bedeutet einen guten Weg. Ne? Ja. Also Buen Camino.
Und das sagen sich alle ständig,
und das, oder was? Das sagt man sich ständig und das ist auch irgendwann so ein bisschen drüber. Also deshalb ist das auch so ein Joke bei uns, weil, naja, dann hast du es halt tausendmal gesagt und dann bist du auch irgendwann so, Alter, scheiß auf dein Buen Camino.
Na gut, Jungs, ja. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal ein Buen Camino.
Danke, Olli.
Halt, stopp. Bevor ihr abschaltet, zwei Sachen noch. Erstens, vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Es gibt da draußen so viele geile Inhalte und Podcasts und Serien und sonst was. Und von daher ist es wirklich was ganz Besonderes, wenn ihr eure Zeit nehmt, um hier einzuschalten. Und zweitens, wenn euch diese Folge von Losmachen gefallen hat und ihr in Zukunft weitere solche Inhalte hören wollt, dann gebt mir gerne ein Feedback und unterstützt diesen Channel in Form von Likes oder Abos oder gerne auch einen Kommentar. Sagt mir, was euch gefallen hat, was besser gemacht werden kann und welche Gäste ihr euch vielleicht in Zukunft wünscht, damit ich diesen Podcast noch spannender und besser gestalten kann. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Losmachen.